damit können wir dann noch anfangen mit Tim und Linus mit Logbuch Netzpolitik.
Zeigen hier, ob das so ist. So. Das könnte sogar funktionieren. Gucken wir mal.
Ihr hättet doch so einen Soundcheck.
Ja. Haben wir alles.
Gut gemacht. Ja. Gut?
Gut gewusst.
Gut gewusst.
Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Sag mal, wie findest du eigentlich Österreich?
Auf einer Karte müsste ich suchen.
Logbuch Netzpolitik Nummer 466 vom 17. Dingsbums August 2023, live vom Chaos Communication Camp 2023 in Mildenberg. Wir sagen hallo, herzlich willkommen, viele Gäste, seid willkommen. Und ich meine, warst du schon mal da? Also man hast es gefunden, ja.
Ja, also Flugzeug fliegt da eigentlich zielstrebig hin.
Und wie hast du es so gefunden, als du es gefunden hast?
Ich war ja immer nur in Wien. Oder war ich mal woanders? Ist Salzburg in Österreich?
Ja.
Ja, da war ich auch.
Das war's. Salzburg und Wien, echt?
Ja. Gibt's noch mehr in Österreich?
Ja.
Was denn?
Graz.
Da war ich nicht.
Da gibt's Kürbiskernöl. Das machen die auf alles. Auf Eis, auf Steak, auf Fisch, auf deine Kartoffeln. Die kippen dir das wahrscheinlich sogar noch in die Cola, wenn du nicht aufpasst.
Also,
das ist echt wahr.
Fandst du gut da?
Ja, also mit dem Kürbiskernöl, das nahm irgendwann überhand, aber ansonsten alles sehr hübsch da. Und also ich kann nicht klagen. Und ich war auch schon mal in Linz. Linz ist auch sehr schön, hat einen Fluss.
Da ist dieses Kunstding.
Genau, die Ars Electronica.
Ja.
Habe ich schon mal einen Pokal eingesammelt.
Pokal für die wie hieß die nochmal?
Die goldene Nika.
Nika.
Goldene. Für das Lebenswerk, aber nicht meins. Soweit ist noch nicht. Nee, für die CCC. Der hat nämlich da die goldene Nika bekommen für sein Gesamtwirken.
Ja, die stand dann jahrelang in der Metaebene.
Nee, die stand nicht jahrelang in der Metaebene, die steht immer noch in der Metaebene. Weil natürlich der Rest des Haufens davon nie so richtig Notiz genommen hat und ich immer Angst hatte, dass wenn das jetzt irgendwo im Club steht, dass das Ding dann einfach bei irgendeiner Aufraumaktion wegkommt. Und
oder
deswegen,
LEDs irgendwo dran macht. Oder?
Also bisher wollte es noch keiner zurückhaben.
Ja.
Das ist für mich so ein bisschen ein Ausgleich. Also so habe ich dann zumindest das Gefühl, ich hätte mal einen Preis gewonnen. Ansonsten habe ich noch keinen Preis. Hast du schon mal einen Preis gewonnen?
Ich habe in der Schule mal bei so einem, Zeichenwettbewerb gewonnen.
Ach, was hast du gemalt?
Kopflose Leute, die sich mit Baseballschlägern hauen.
Dafür hast du einen Preis bekommen?
Ja, es war Comics gegen Gewalt.
Ach, du hast so eine Woche keine Schule oder so, ja?
Nee, einen Scanner. Ich habe einen Scanner bekommen. Was habe ich noch für Preise? Lass mal überlegen.
Naja, okay, gut. Also,
die anderen Preise sind uncool.
Ja, Österreich. Wir werden gleich viel über Österreich reden. Bevor wir über Österreich reden, müssen wir vielleicht nochmal kurz hier was zum Kontext sagen. Chaos Communication Camp, wir haben es ja schon erwähnt, das gibt es alle 4 Jahre, so auch dieses Jahr. Es ist ein weiteres Mal in Mildenberg und es ist sehr bunt, oder? Also das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, Linus. Du musst mir jetzt zustimmen.
Ja, es ist bunt.
Es ist bunt. Was gibt keinen so?
Also haben wir was Falsches gesagt?
Es ist bunt. Ja, also steht auch vollkommen außer Frage, dass es bunt ist. Genau. Du hast auch schon einen Vortrag gehalten,
habe ich gehört. Ich habe Vortrag gehalten, ja.
Wie war's?
Zusammen mit meinen Kollegen und Freunden Dominik und Kantorkel haben wir über unsere Hacking-Abenteuer gesprochen. Einmal in der Disclosure von Vulnerabilities, so als CCC. Leuten sagen, hier übrigens, ihr habt eine Schwachstelle. Und dann haben wir das irgendwann noch ein bisschen verschärft durch, dann haben wir mit einem kleinen Hinweis eine Ransomware-Gang übernommen und haben dann den Leuten, die gehackt, also die Ransomware-Gang hat Leute gehackt und wir haben den Leuten gesagt, ey, Achtung, ihr werdet gerade gehackt, macht das weg. Und das war ganz interessant eigentlich.
Okay.
Und das haben wir, da haben wir gestern, aber auf Englisch, deswegen habe ich dir nicht Bescheid gesagt. Du sprichst ja deine eigene Muttersprache nicht.
Nee?
Ist nicht so gut.
Ist nicht meine Muttersprache.
Ich weiß, Deutsch ist deine Muttersprache, aber ja. Jetzt hast du ja auch einen Pass. Jetzt kommt halt mit dem Pass.
Du hast das Thema aufgebracht. Ich wollte da gar nicht drüber reden. Also.
Hast du einen deutschen Pass?
Nee, leider nicht. Ich habe sogar Asyl beantragt in Deutschland.
Ja, ich hab das mal gemacht.
Wir müssen jetzt mal, wir müssen ein kleines Ratespiel machen. Also melden sich mal bitte alle, die wissen, wer er ist.
Das ist gut.
Das so
du musst es jetzt, 5%. Du musst es jetzt. 5% würdest du sagen?
10%?
Nee, da hinten sind noch welche. Keine 10%.
5%.
Unter 5%.
So.
Ich sag unter 5%.
Jetzt kommen die vorsichtigen Hinweise. Ich stelle jetzt was auf den Tisch. Und zwar.
Ist das ja, ach so, ein Schweindall jetzt so.
Das ist eine Flasche Wodka. Wie viele wissen jetzt, wer er ist?
Also, jetzt dürfen sich nur die melden, die. Achso, nee, das ist schwierig.
Okay, es ist immer noch 5%. Okay.
Ja.
Jetzt stellen wir Red Bull dazu. Weiß jetzt jemand, wer das ist?
Immer noch dasselbe.
Wer von euch hat einen Pass von Spanische Insel? Ibiza oder so. Wie viele wissen jetzt, wer er ist?
Ein bisschen mehr.
Boah, das ist ja unglaublich.
Was denn? Naja gut, ich meine, wir haben die Geschichte ja auch noch nicht also ausreichend erzählt, glaube ich.
Also das ist Julian Hessenthaler.
Hallo.
Genau. Herzlich willkommen. Danke.
Und wenn man mit Julian Hessenthaler Wodka Red Bull trinkt, ist das üblicherweise ein Karriereende. Und wir haben uns überlegt, wir versuchen diesen Bann mal zu brechen, diesen Fluch, und lassen uns einfach drauf ein und trinken jetzt mit Julian.
Oder wir riskieren auch das Karriereende.
Karriereende Wodka Red Bull, genau.
Oh, bin ich froh, dass du mir kein Glas hingestellt hast.
Doch, das steht hinter deinem Bildschirm.
Ah, furchtbar. Darf ich an dieser Stelle meinen tiefen Dislike aussprechen zum Thema Red Bull? Das ist einfach für mich.
Heißt doch gar nicht Red Bull, ne? Heißt doch Rasenballsport. Ne?
Oh, hör bloß auf. Wenn das meine Fußballfreunde hören, dass ich Red Bull trinke.
Ja, aber einmal hier zum.
Also ich der Kurve verwiesen.
So, die Eiswürfel sind.
Super vorbereitet. Das ist irgendwie super auch sehr ästhetisch. Ne?
Du willst mehr Eis.
Nee, nee, geht schon, ne? Alles gut.
Weil du hast gesagt, du möchtest so viel Wasser und so wenig Red Bull wie möglich.
Ja.
Dann nimm mehr Eiswürfel.
Ja, ahnt es schon, wir müssen über Österreich reden. Das ist ja, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Ermahnung, ne? Also wir haben ja nun auch im Podcast schon mehrfach über Österreich geredet und es ist immer super, um so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen zu schlagen. Aber es ist auch nicht alles schlecht, was aus Österreich kommt. Allerdings Red Bull schon. Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieses Zeug, also warum?
Ich verstehe nicht, warum meins lila ist, aber egal.
Oh, das ist das Red Bull Blue, sorry.
Oh. Passt zu FPÖ, alles gut.
Ja?
Okay. Okay, ich muss das jetzt hier. Das ist Peer Pressure at Work, ja, sorry, aber. Wie viel macht man da. Oh Gott, das ist ja.
Du kannst auch mehr Wodka machen.
Nee, ist ja beides schlimm.
Ich ja, muss ja noch den Wodka schmeckst du nicht mehr.
Ich muss da noch einen Podcast machen heute.
Ja, du musst das ja auch nicht so austrinken.
Ist das so richtig?
Ja, kannst du machen.
Ich weiß nicht, was mich mehr bedroht.
Kommt darauf an, was du noch vorhast.
Oh Gott. Ich habe eigentlich nichts mehr vor. So, Julian, vielen Dank fürs Kommen und dabei sein. Ganz toll. Ja, auf dich, ne?
Auf Österreich, oder? Ja. Cool.
So, wie viel muss man davon trinken, bis man
von dem
die Krone
von
verkaufen will?
Strache hat ein paar gebraucht, sag ich mal. Aber er wollte es doch nicht verkaufen, muss man ehrlicherweise sagen.
So, für alle, die immer noch completely lost sind, worüber wir jetzt hier eigentlich reden wollen und wer das ist und überhaupt und so weiter. Wir haben es ja im Podcast auch ein paar Mal angesprochen und die Sache ging auch irgendwie um die Welt, also zumindest in der deutschsprachigen Welt. Ich weiß gar nicht, ist das so international eigentlich auch irgendwie? Also
Sagen wir, das Video, der Release wohl schon, aber danach ging dann überhaupt nicht. Das ist Gump. Glaube ich weltweit, weil ich habe tatsächlich die Freigaben zeichnen müssen, jeder einzeln, was mich ungefähr 2 Tage lang Zeit gekostet hat, irgendwelche verschlüsselten E-Mails an ein spezielles E-Mail-Postfach zu schicken, in dem ich den diversen Sendern Freigaben erteile.
Interessiert sich eigentlich irgendjemand für Österreich? Ist das
also? Man sollte, also ja, ganz ehrlich, sollte man, weil tatsächlich Österreich auf einem recht seltsamen Weg unterwegs ist die letzten Jahre und das wird irgendwie nicht besser.
Ach, du meinst so in a bad way sollte man sich für Österreich interessieren?
Ja, so in a strange way, in a dubious way.
Genau, super interessant, in a strange way. Genau, also wir reden natürlich über die ganze Ibiza-Affäre. Ausgelöst, nicht ohne dein Zutun, da wollen wir jetzt auch gleich nochmal drüber reden. Dann gab es dieses ominöse Video, wo sehr viel Wodka Red Bull getrunken wurde. Ja. Und was dann so in der Folge allerlei Aufhebens gemacht hat und letzten Endes zum Sturz der Regierung Kurz führte, also die ÖVP-FPÖ-Regierung. Und ja, seitdem geht es ja auch holter die Polter wild weiter. Man kann darüber reüssieren, ob da sich jetzt was verbessert hat oder nicht, aber zumindest hat sich mal was verändert. Das kann man auch auf jeden Fall festhalten.
Ja, ich glaube, wir haben den 5. Bundeskanzler in 4 Jahren oder so. Also.
Ja, genau. Dieses Video ist von 2017. Das ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vor den Wahlen, wo es dann zu dieser Koalition kam, aufgenommen worden. 2 Jahre später erst wurde es publik und dann dauert es noch mal so ein 1,5 Jahr und dann kamst du oder ein Jahr, ich weiß nicht ganz genau.
Bis zu meiner Verhaftung hat es dann 1,5 Jahre gedauert.
Ja. Genau, aber dein Name fiel dann
relativ gleich nachher. Es war aber auch klar, also es war absehbar.
Aber nicht sofort, ne? Also
nicht
es war sofort, sozusagen ein ganz kleines Rätsel für kurze Zeit. Genau, und dann war sehr viel Brimborium und Aufhebens und Fingerpointing und natürlich, wie das eben bei solchen Affären ist, wo mächtige Schaden nehmen, da wird dann erstmal ordentlich dran gearbeitet, möglichst die ganzen Messenger zu erschießen. Und du bist zwar nicht tot, nee. So, aber ganz schadfrei bist du ja aus der Sache nun auch nicht hervorgegangen.
Auch nicht, ne.
Genau. So viel vielleicht mal so als Kontext, da habt ihr ja sicherlich alle schon mal was von gehört. Jetzt würde mich natürlich trotzdem noch mal interessieren, um das mal so ein bisschen auch festzumachen, wie bitte kam es dazu eigentlich? Also wie weit müssen wir jetzt in der Geschichte zurückrudern?
Ja, eigentlich, also kurz, wenn du es ganz kurz runtergebrochen haben willst, ich hatte.
Nee, du kannst das auch ausführlich, blumenreich ausführen.
Bei Tilo Jung bin ich 4 Stunden gesessen, glaube ich. Also wenn's
ja, naja, ich weiß nicht, wann wir uns hier rausschmeißen, aber kommt da eigentlich noch irgendwas nach uns? Nee.
Ich wusste, der Markt, dass ich mal auflegen, aber ihr könnt ja unten.
Dann machen wir mal im Detail.
Das Camp geht auch noch 2 Tage, also.
Stimmt auch wieder, ja. Nee, kurz gesagt, ich hatte einen Freund, der war Anwalt. Und der kam irgendwann zu mir und meinte, der hat einen Mandanten und der hat ihm irgendwie so brisantes Material anvertraut. Und war so relativ geheimnistuerisch, sag ich mal. Und peu à peu hat er mir dann mehr oder weniger durchgesteckt, okay, er geht zum Strache und der Mandant ist halt offenbar Bodyguard vom Strache und der hat gesammelt alles mögliche Material, unter anderem Fotos von Geldtaschen im Kofferraum vom Strache und Rechnungen, die angeblich gefälscht sein sollten, damit er irgendwie seine private Lebensführung mit Spesen die Partei verrechnen kann. Und das Material war interessant, aber es hat keine Beweiskraft gehabt. Also es waren halt Fotos und die kann jeder machen und es waren halt irgendwelche Ausdrucke von Rechnungen, die kann auch jeder mit Photoshop herstellen, wenn er will. Also am Ende, ja. Die Geschichte war wohl schon glaubwürdig für mich, aber beweist halt nichts. Und er hat mich dann gefragt, ob mir was einfällt. Mir war das eigentlich, war wirklich jetzt nicht so eigentlich politisch ambitioniert oder wie auch immer. Es war mehr so, da war ein Freund von mir, der hat halt so gewusst, was ich tue. Ich war eben in das so.
Was hast du denn getan?
Wir haben Sicherheitsberatung genannt, also wir haben Großkonzerne beraten. Im Endeffekt haben wir, was im Englischen unter so Private Intelligence rennt, gemacht. Also Großkonzerne geschützt, einerseits vor Informationsabfluss etc. Ist nicht im IT-Bereich, sondern eher so im Real-World-Bereich. Und auf der anderen Seite eben auch präventive Sachen Richtung Patentverletzungen etc. Und deswegen wusste er halt, dass ich so ein gewisses Talent in der Richtung habe, ein gewisses Know-how, Skillset, wie auch immer. Und hat mich eben gefragt, ob mir was einfällt. Und ich habe so salopp hingeworfen, ja, nee, brauchst halt ein Audio, Video, wo der das halt zugibt, mehr oder weniger am besten.
Klar.
Und wir haben uns regelmäßig, muss man sagen, ähnlich wie heute hier, mit ein paar Wodkas getroffen nach der Arbeit.
Auch mit Red
Aber
Bull?
Ohne Red Bull. Ohne Red Bull tatsächlich. Das war Strache sein Drink, nicht meiner. Mhm. Ist zu meinem dann geworden, leider. Und ja, wie es halt so ist, wenn man zu viel Wodka trinkt, kommt man auf lustige Ideen. Und seine lustige Idee war, hey, komm, lass machen. Und ich habe das nicht ernst genommen am Anfang, bis er dann tatsächlich ein Packen Geld ausgepackt hat und gemeint hat, komm, was kostet's? Organisier es mal. Und ich habe gesagt, okay, cool.
Aber was war denn seine Motivation?
Ich glaube tatsächlich, also durchaus, er war schon ideologisch motiviert, sag ich mal. Also der war deutlich politischer als ich zu dem Zeitpunkt, mit Sicherheit. Also als Perser muss man dazu sagen. Damals war schon absehbar, dass die FPÖ in die Regierung kommen würde. Und wenn man halt irgendwie so gelernter Ausländer in Österreich ist, dann weiß man, dass das nicht so sonderlich gut für einen ist.
Ja.
Okay. Und ja, das war wohl sicher mit ein Grund. Auf der anderen Seite, glaube ich, war ihm wohl auch, wahrscheinlich wollte er einfach auch was bewegen. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn man halt mal so einen etwas trockenen Alltag hat, dass man dann halt auch manchmal das Gefühl hat, hey, jetzt komm, lass mal irgendwas machen, was so was anderes ist. Und es war wahrscheinlich auch mitgespielt im Rückblick. Und so kam es. Wir haben dann ein paar nicht so wirklich professionelle Versuche unternommen, sage ich mal. Also ich glaube, die Geschichte ist oft erzählt. Ich habe dann mal
ohne die SD-Karte?
Ja, ja, ohne die SD-Karten. Also, man muss dazu
sagen...
Aber
das macht dich auch menschlich.
Ja, nee, ja, absolut. Also, es beweist, die menschlichen Fehler sind überall zu finden.
Was war denn mit den SD-Karten?
Nee, der Punkt war also, wir haben vielleicht zuerst mal... Also, ich habe ihm gesagt, okay, ich muss irgendwie an Strache rankommen. Also wenn ich in der Lage sein soll, jetzt einen Strache da irgendwie in eine Falle zu locken, muss ich irgendwie an Strache ran. Und keiner von uns beiden kannte einen Strache und es war zwar bekannt, der Strache geht gern weg und der Strache macht gern Party und sonst was. Aber du gehst jetzt nicht in einen Club und sagst, hey Strache, komm mal, wir haben da irgendwie super geile korrupte Sachen zu bereden. Setz dich mal. Funktioniert auch in Österreich nicht. Und so kam halt die Idee, dass der Anwalt kannte eine Maklerin, eine Immobilienmaklerin, und die war mit der rechten Hand vom Strache, hatte mal eine Affäre gehabt, mit dem Strache übrigens auch. Und übrigens auch Ausländerin, nur so nebenbei gesagt. Und da kam die Idee daher, na gut, der Anwalt war Immobilienanwalt unter anderem, hat gesagt, na komm, ich rufe die Maklerin an und sage, ich habe eine super wichtige Kundin oder Kunden, der will irgendwelche Ländereien kaufen, und zufälligerweise hat diese rechte Hand vom Strache, der Gudenus sich nennt, die Familie hatte Ländereien, recht weitreichende, außerhalb von Wien. Und dann kam uns halt, mir halt die Idee, na komm, lass uns eine Legende kreieren, und ich wollte im Ganzen damals, weil Österreich mittlerweile etwas offensichtlich, aber damals auch für jeden, der sehen wollte, so eine seltsame Liebe zu Russland pflegt. Also so irgendwie Russland ist so ein recht gewichtiger Faktor in Österreich.
Diese Karin Kneisel ist jetzt nach Russland gezogen.
Ja, ja, die hat so auch heute Dorf irgendwie da getwittert, dass super geil ist, besser als Malediven und Seychellen und so.
Also die ehemalige Außenministerin, ne?
Ehemalige Außenministerin Österreich, FPÖ.
Die wurde jetzt irgendwo in Russland
hat der mal Papa. Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen. Putin hat sich tatsächlich die Mühe genommen und ist mit einer Konvoi nach Graz, glaube ich, war es gefahren, weil du gerade Graz gesagt hast, und hat dort mit ihr getanzt, und sie hat sich dann verbeugt vor Putin. Da gibt es wunderschöne Fotos zu finden. Hat
als sie Außenministerin war.
Als sie Außenministerin war, ja. Ja,
ja, eben. Österreich.
Weißt du, geil, da ist bestimmt auch irgendwas mit Kürbiskernöl gelaufen.
Man weiß es nicht. Aber ja, jedenfalls, das Foto gibt es. Das Foto hat für Aufsehen gesorgt. Er hat ja dafür, glaube ich, irgendwelche Smaragd-Ohrringe für 50.000 Euro geschenkt, die sie mal gleich eingesteckt hat und versucht hat mitzunehmen.
Das ist so geil, finde ich, an Österreich. Die bemühen sich noch nicht mal irgendwie seriös rüberzukommen. Nee, also das ist einfach hier, tun sie ja zumindest noch.
Ja, nee, so. Ich sage, das ist der Unterschied, das sage ich den Leuten, weil alle mir so sagen, ja, überall sind irgendwie Politiker, sind überall korrupt. Ja, stimmt schon, aber in Österreich ist es tatsächlich so, die machen sich nicht mal die Mühe. Also in Italien sitzt du bei irgendwem, keine Ahnung, und der will halt bestochen werden, und dann dreht er sich um und zeigt sich auf das Bild hinter ihm, das fürchterlich unwichtig ist, und sagt so, hey, was wäre denn das da wert? Und da verstehst du, was er will. Und in Österreich halt einfach so, gib mal, hier ist die Hand, zahl. Und das ist relativ absurd, aber es zeigt auch, dass in Österreich offenbar so eine Kultur eingekehrt ist, wo die Leute sich absolut keine, also wo sich eben sicher sind. Das Problem ist wohl nicht, dass die Leute in Österreich besonders dumm, blöd oder korrupt sind. Möglicherweise manche, aber nicht alle. Aber das Problem ist tatsächlich, glaube ich, eher, dass die Leute tatsächlich davon ausgehen, dass ihnen keine Konsequenzen drohen. Und die machen es deswegen. Also weil es einfach so sich eingeschliffen hat, dass sie einfach sicher sind, dass egal was passiert, was soll denn passieren. Und dann ist natürlich unglaublich leicht korrupt zu sein, weil wenn am Ende des Tages das Schlimmste, was droht, vielleicht ein Rücktritt in irgendeinen Vorstand ist, dann ist ja wohl auch egal.
Ist denn das ein neues Phänomen oder ist das etwas, was du sagen würdest, was so inhärent in der österreichischen Kultur so drinsteckt und also, schon irgendwie immer? Oder?
Ich sag mal, Österreich ist für viele Sachen, speziell auch im Technikbereich, wie ich so mitgekriegt habe, so ein Testballon ein bisschen, also so UMTS-Netzwerk und so weiter, war so klassische Dinge, wird in Österreich getestet, weil so ein kleines Land und doch gut ausgebaut infrastrukturmäßig. Mhm. Auf der anderen Seite ist Österreich halt auch fürchtig hinterher. Also ich glaube, wenn man es vergleichen wollen würde, weiß schon, dass es in Bayern gab, diese Spesenskandale vor mal Ewigkeiten gefühlt. Und das ist so ungefähr, wo Österreich jetzt steht. Also so, damit kann man vielleicht verdeutlichen, was so der Punkt ist.
Schlimmer als Bayern.
So scheint es zumindest. Also es gilt die Unschuldsvermutung, wie man so schön sagt.
Ja.
Heute geht es zum Thema richtig rund. Erst Rasenballsport trinken, dann gibt es noch was Schlimmeres als Bayern.
Naja, aber nee, ich meine, jetzt, ich versuche gerade so rauszukriegen, ist eigentlich irgendwas. Also, manchmal ist es ja schon die Geografie eines Landes, die in irgendeiner Form so bestimmend ist. Inwiefern das jetzt bei Österreich eine Rolle spielen kann, keine Ahnung. Oder irgendein anderes Element, was sozusagen so spezifisch irgendwas in der Gesellschaft ermöglicht, was woanders so nicht ohne weiteres.
Ja, also spielt sich ja geografisch mit, dass Österreich einfach klein ist. Und wie kleine Länder so sind, kennt man sich dann leicht untereinander.
Ja, das stimmt natürlich.
Und dann ist so eine Bubble halt, wo man sich untereinander kennt, man will sich nicht gern wehtun, man macht sich gegenseitig Gefälligkeiten und so weiter, man schützt sich, spielt sicher mit einer Rolle. Andererseits ist halt auch einfach, dass Österreich jetzt eigentlich seit der Gründung der aktuellen Republik irgendwie so ein Problem mit Aufarbeitung hatte. Also in Österreich heißt noch immer, Hitler war so ein deutsches Problem und ja, ist zwar bei uns geboren, aber eigentlich, die haben uns überfallen und wir können nichts dafür, so ungefähr. Das ist das österreichische Take on Things. Und das setzt sich fort. Also ist so, Österreich hat eine geile Kultur entwickelt, keine Verantwortung zu übernehmen. Wir sind nicht NATO-Mitglied, aber mein Gott, wir werden halt geschützt, weil überall rundherum NATO. Länder und wir brauchen eigentlich auch die EU nicht, aber irgendwie ist es doch ganz geil. Und ja, so ist halt, also Österreich ist so. Österreich entwickelt sich so ein bisschen, ich glaube, Österreich grenzt halt nun mal an Ungarn und die haben gesehen, das, was der Orban da abzieht, das funktioniert irgendwie so halbwegs gut. Und warum machen wir es nicht auch? Weil es ja gut für uns.
Da kommt dann die alte Habsburger.
Ja, irgendwie, also dieses Monarchische schwingt schon noch mit. Also auch diese devote Einstellung gegenüber dem Staat ist, glaube ich, in Österreich doch recht ausgeprägt. Also im Gegensatz zu Deutschland, also ich habe das gemerkt in meinem Verfahren, das dann gelaufen ist, die waren komplett schockiert, weil meine deutschen Anwälte halt angriffig waren. Die haben halt gesagt, hey, ihr seid korrupt und was alles nicht falsch ist. Und die Reaktion der Staatsanwaltschaft in Wien darauf war, dass sie mal meine Anwälte angezeigt haben, weil sie sich ungebührlich gegenüber der Staatsanwaltschaft verhalten.
Also eine Obrigkeitshörigkeit.
Ja,
kombiniert mit einem Drang, mit einem Hang zur Korruption.
Kombiniert mit so einer gewissen Hang zur Inszenierung und Operette. Also in Österreich ist, es muss nur gut ausschauen. Österreich ist wichtig, dass es gut ausschaut. Das ist so, vielleicht haben sie von Bayern übernommen ein bisschen, so dieses Schickimicki-Ding ist so ein bisschen in Österreich angekommen und so. Hauptsache es glänzt auf der Oberfläche und drunter, nicht so wichtig.
Wie so ein Ölfilm auf dem Ozean.
Ja, möglicherweise.
Ja, ach, Österreich.
Aber dann ist es ja trotzdem, jetzt kurz vorspringen, also immerhin war es ja noch ein Skandal. Also
ja, nee, aber es war ein Skandal. Also ich würde heute noch immer behaupten, dass es waren ja SZ und Spiegel, also deutsche Medien und durchaus Schwergewichte in der Medienbranche in Deutschland, die veröffentlicht haben und waren auch die Medien, die wir uns gesucht haben dafür. Und ich bin bis heute noch der Überzeugung, wenn du das österreichischen Medien gegeben hättest, hättest du schon welche gefunden, die es veröffentlicht hätten. Aber ich glaube nicht, dass du welche gefunden hättest, die sich getraut hätten, das Video zu bringen. Die hätten transkribiert, die hätten mit Untertiteln belegt oder sonst was. Weil einfach Österreich hat unter anderem viele Probleme, lass uns noch ein paar davon aufzählen, die Medien hängen alle an der staatlichen Subvention, werden also gefördert und die können sich zwar erlauben, kritisch zu schreiben, aber da gibt es dann schon so Abstrafungen, also diese eine Boulevardzeitung, der man aktuell in Ermittlungsverfahren unterstellt, dass sie die Umfragen für den ehemaligen Bundeskanzler Kurz manipuliert haben, damit er gewählt wird, kriegen, glaube ich, keine Ahnung, das ist so eine Gratiszeitung, die kriegt man gratis in der U-Bahn ausgelegt, kann man so nehmen. Und die kriegen, keine 5 Millionen Förderung im Jahr. haben kompletten Schwachsinn. Also das Lustige ist, die kriegen 5 Millionen staatliche Förderung, ja, und werden dauernd verklagt, weil sie lauter Schwachsinn schreiben und das zahlen sie aus der staatlichen Förderung raus. ist ein Geschäftsmodell nicht schlecht.
Wie heißt das Blatt?
Österreich. Vielsagend. Und Qualitätsblätter werden halt dann totgehungert. Und das ist auch so. Also in Österreich kannst du es dir nur bis zu einem gewissen Grad wirklich leisten. Damit will ich jetzt nicht den österreichischen Journalisten Unrecht tun. Also es gibt schon Leute, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber es gibt halt, man merkt schon, dass es so Themenbereiche gibt, die maximal dann so ein Journalist aufgreift. Die werden dann aber auch relativ schnell irgendwie weggeschoben mit, naja, komm, das links-linker Journalismus oder Lügenpresse. Das gewinnt dann nicht die Art Gewicht, die das Video mit einer Veröffentlichung durch SZ und Spiegel gewonnen hat. Weil da konnte man, also das kann man nicht wegwischen. Und Österreich ist halt immer noch sehr dran gelegen im Ausland, weil wir sind Touristenland und ist einfach für den Tourismus nicht gut, wenn klar wird, dass Österreich halt irgendwie so eine korrupte Halbbananenrepublik ist, da fahrt man nicht so gern hin, sondern man will in ein ordentliches, alpines, strammes Land fahren zum Skifahren.
Und aber nicht, dass man was gegen die Korruption tut, sondern man redet einfach nicht drüber.
Ja.
Okay, ja, das ist auch straightforward. Jetzt nochmal zurück zu dem Video. Also du bist jetzt von deinem Anwalt angesprochen worden und dann hast du dich so ein bisschen beim Wodka verleiten lassen und hast Ideen entwickelt und dann habt ihr das sozusagen auch in die Tat umgesetzt. Ihr habt ihn angesprochen, ihr habt über diesen Gudenus sozusagen diesen Kontakt gefunden und dann kam es ja letzten Endes zu diesem Happening. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen darstellen, wie das dann kam. So,
also der
warum
war
Ibiza
ich,
und ja. Wer war überhaupt die Russin?
Ja, wer die Russin war, werde ich mir jetzt mal weiterhin nicht darlegen, aber okay. Lassen wir es mal so stehen.
Ja.
Der Punkt war, also ich habe eine Legende kreiert, dass es eine Oligarchennichte gibt. Wir haben die in den Familienkreis eines recht bekannten Oligarchen gerückt, der nachher auch ziemlich pisst war drüber, muss man sagen.
Was war denn der offizielle Name? Ist der bekannt?
Der ist schon bekannt, der hat auch diverse Leute losgeschickt, um herauszufinden, wer diese besagte Oligarchin war etc. Ich will ihn jetzt nicht noch weiter provozieren, seinen Namen weiter hier austragen, aber man kann es googeln, man findet es.
Okay.
Jedenfalls habe ich eine Oligarchin kreiert, die angeblich seine Nichte wäre, mit irgendwie so, keine Ahnung, knapp 350 Millionen Schwarzgeld, das aus dem zusammenbrechenden Laundromat-System herauskommen sollte, die eben gerne, wie so viele andere reiche Russen, aus irgendeinem Grund nach Österreich kommen würde und dort ihr Geld gerne anlegen würde, beziehungsweise auch vielleicht säubern wollen würde. Das war die Ursprungsgeschichte. Dadurch, die Idee war, wir kaufen also Ländereien vom Gudenus als Entree.
Ivana, sagt ihr das dann auch? Also ist das auch genau so, wie du das jetzt gesagt hast?
Ja, wir haben im DC das On-Tape, wir haben gesagt, das ist kein Drogengeld, aber es kann auch nicht auf eine Bank.
Wo wollte er das denn tun?
Ne, die Idee war, wir haben dann tatsächlich, also das ist eben, was man bei Ibiza vielleicht vergisst, weil die Leute bei Ibiza das Gefühl haben, okay, das war halt ein Abend und die haben gesoffen und scheiße geredet. Wir haben da 7 Monate lang Verhandlungen geführt, wir haben recht komplizierte Konstrukte gebaut. Also wir haben gesagt, okay, wir gründen eine Firma, eine zweite Firma, die kauft jetzt Immobilien, dann blasen wir mit Gutachten die Werte der Immobilien auf, verschieben sie auf die zweite GmbH rüber, die macht dann eine, mit Belehnungen und Besicherungen bei Banken Kredite, holt sich also über die erhöhten Gutachten Gelder rein, wascht so das Geld durch, wir zahlen es aus, wir teilen es, da gab es Vertragsentwürfe. Es war schon recht gut durchdacht. Das war jetzt nicht einfach nur, hey, komm, Wodka Red Bull und lass uns quatschen.
Yeah.
War schon mehr als das. Und jedenfalls gab es diesen ersten Abend, weil du eben die SD-Karten angesprochen hast, wo wir dann richtig große Show gefahren haben. Also wir haben da, keine Ahnung, ich habe eben diese Oligarchin gefunden, diese Oligarchennichte, eine Bekannte von mir, die ich für ideal geeignet gehalten habe, was sie auch war. Und haben einen Maybach gemietet und irgendwie Bodyguards und irgendwie eine super teure Private Dining Room in einem 5-Sterne-Hotel und was schießt mich tot. Und sind halt dort vorgefahren und haben halt gesagt, hey komm, da jetzt großes Happening. Und der Gudenus ist halt einfach wie so viele in Österreich dumm und gierig, muss man einfach so sagen. Und hat uns halt versucht, seine Ländereien, die so 5 Mille wert sind, für 12 anzubieten. Und wir haben gesagt, ja, ist kein Problem, weil wir haben sowieso genug Geld zu waschen, aber dann wollen wir Extras. Und damit war so damit haben wir mal angetestet, wie weiter geht. Und er ging dann auch recht weit. Also man muss sich vorstellen, es ist so das erste Mal, wo man sich trifft. Man hat noch nie vorher telefoniert, man hat noch nie vorher geredet. Und da sitzt du dann mit jemandem und sagst ihm so, ja, also wir hätten gern so irgendwie bewaffnete Sicherheitsleute. Kannst du mit der Polizei irgendwie so klären? Ne? Ja, geht wahrscheinlich, kennt da irgendwie die paar Polizisten. Und da haben wir eskaliert, da haben wir halt so gesagt, ja gut, okay, und dann, also wir wollen Langwaffen, nicht. Ja, schwierig, aber ja, okay, geht. Und so ging es dahin. Und ja, also der erste Abend war, dann ging es eben weiter von dem Hotel in eine Bar und dort haben wir dann, weil wir wussten, dass, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber sagen wir mal, es ging das Gerücht um, dass der Herr Gutenos gewissen Substanzen nicht abgeneigt wäre. Und dann haben wir uns halt gedacht, komm, tun wir ihm Gefallen auch noch. Und haben eine Suite in dem, also es war so ein Rooftop-Hotel-Bar, und haben gesagt, okay, damit er die Chance hat, dort also belegbar seinen Habits nachzugehen, mieten wir also in die Master-Suite und bieten ihm anstatt, dass er aufs WC rennen muss, wir sind cool genug, dass wir ihm also dafür die Master-Suite zur Verfügung stellen, oder? Was dann auch angeblich passiert sein soll, ich war leider nicht dabei. Und dort hatten wir eben Kamerasysteme platziert. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie vorher mit Kameras gearbeitet gehabt. Und bin froh, weil ich es nie wieder machen muss, ehrlich gesagt, was scheiße ist. Und der Punkt war, ich hatte also diese Kamerasysteme gekauft bei irgendeinem etwas fragwürdigen Garagenladen, der so China-Importware hatte, weil ich einfach ein Zeitproblem hatte. Und war naiver, dummerweise davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich mit SD-Karten bestückt sein würden. Was sie nicht waren. Wie ich nachher herausgefunden habe am nächsten Tag. Also es kam dazu, dass wir also eine Menge Geld verballert haben, dem Abend Riesenshow gefahren haben, eigentlich relativ erfolgreich waren. Das Problem war nur mal, es gab überhaupt kein Videomaterial, weil halt keine SD-Karten in der Kameras waren. Was den Anwalt nicht glücklich gemacht hat, weil das so knapp 30.000 Euro seines Geldes waren, in dem Abend, die verflogen sind. Und das hat dann dazu geführt, dass er sein Handy bei mir gegen die Wand gepfeffert hat.
Die Oligarchin. Ja, 1.000 Euro mehr.
Ja, nee, das Handy hat überlebt, war ein iPhone, gute Qualität. aber nee, der Punkt war, also die Oligarchin ist in Lachen ausgebrochen und hat sich abgekugelt. Und mir war es halt peinlich, unglaublich peinlich, klarerweise.
Ja.
Und dann habe ich halt groß gemeint, damit das Thema irgendwie vorbeigeht, ja komm, dann lass einfach nochmal machen. Wir wissen ja jetzt, das geht, wir machen das nochmal. Und das haben wir dann auch einfach nochmal gemacht. Das hat auch erfolgreich funktioniert. Deswegen gibt es so schöne Bilder von Herrn Gutenos, wie er sich über den Tisch beugt und irgendwas sucht mit dem Nasenloch. Und da war aber halt noch immer der Strache nicht anwesend. Also es hat eigentlich geheißen, er bringt uns zum Strache und irgendwie hat der Strache nie Zeit für uns gehabt, offenbar. Und dann kam der Gutenos eben durch mit der Info, ja, er fliegt jetzt nach Ibiza und der Strache ist auch dort. Und ich habe mir gedacht, na komm, was soll's. Ja, super, die hat eh ein Haus in Ibiza, wir fahren auch nach Ibiza, treffen uns dort. Ich meine, natürlich hatte sie kein Haus in Ibiza, das musste ich anmieten. Und das Problem war auch noch, der Anwalt hat keinen Bock mehr gehabt, das anzumieten, was ich anmieten wollte, was so ungefähr 10.000 die Nacht gekostet hätte. Und deswegen wurde es dann eine kleine Finca, was alle bemängelt haben, nachher so quasi, oh mein Gott, wie soll das eine Oligarchenvilla darstellen? Aber fairerweise, man muss sagen, wir haben auch nicht gesagt, das ist die Oligarchenvilla, wir haben gesagt, die Oligarchenvilla, das sind ihre Kinder und ihr seid so komische Typen, ihr kommt nicht zu ihren Kindern nach Hause, keine Chance. Deswegen haben wir ein anderes Haus gemietet, wo wir jetzt quatschen. Und so war es dann auch. Die sind also gekommen, wir haben uns da extra irgendwelche Sportwagen und sonst was gecheckt, damit es zumindest ein bisschen Oligarchen-Style ausschaut. Und haben halt kräftig eingekauft, Wodka etc. Und so entstand dann das, was man heute als das
Ibiza und Red Bull.
Und Red Bull, eine Menge Red Bull, ganze Palette, glaube ich, oder zwei sogar.
Mhm.
Ja. Also so kam Ibiza zustande und ich glaube, der Rest ist relativ bekannt.
Wenn man, also, dass das grundsätzlich irgendwie funktioniert. Also einerseits mit den Fuck-Ups, ne? Aber andererseits auch, wenn diese Dinge passieren, da muss einem, also kriegt man da nicht irgendwann mal so richtig, dass wir, also hast du dir irgendwann nicht mal gedacht so, ey, bin ich bescheuert, was mache ich hier eigentlich? Also, nee. Oder sind die um dich herum einfach alle so doof, dass
du das auch... Das war eher der Punkt, also mich hat schockiert, wie doof die waren oder wie naiv die waren, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit, ich komme aus dem Sicherheitsbereich und ich meine, wir haben auch irgendwie jetzt so Kunden von uns, Klienten von uns geschult. Ich habe halt die ganze Zeit gewartet, okay, wann kommen die Sicherheitschecks? Also irgendwie, ja. Ich war auch schon in anderen Ländern mit irgendwelchen politisch nahen Leuten am Tisch und sogar bei irgendwelchen Staatssekretären hast du mal irgendeinen Sicherheitsdienst oder was, der dich mal zumindest passt, sonst was, Open Search, Open Source Intelligence, was auch immer. Und da kam überhaupt nichts. Also die hatten tatsächlich, das muss man sich mal verbildlichen, wir diskutieren also 7 Monate lang über die Waschung, Investitionen von 350 Millionen Euro Schwarzgeld, die Manipulation von Wahlen und Medien. Und die haben von mir einen Vornamen, den sie nicht geprüft haben, und eine Wegwerfnummer, also ein Burnerphone. Das war's. Das war alles. Also.
Profis.
Was ich, Profis.
Ich würde das ein bisschen.
Obsec war top.
Ich würde das so ein bisschen anders interpretieren, wenn jemand das alles macht, ohne jemals irgendwie zu überlegen, vielleicht.
Hat das schon vorher gemacht, ja klar.
Genau, dann hat er schon klar. vorher gemacht. Nee, und das finde ich halt wichtig, das auch an der Stelle nochmal zu betonen.
Also der Punkt ist, weil die Leute ja teilweise einen Vorwurf gebracht haben, ja, das sind so Stasi-Methoden, also dass da jemand in die Falle gelockt, aufgenommen, das ist so irgendwie fragwürdig, Moral. Habe ich auch sogar von Leuten gehört, die jetzt sicher nicht irgendwie unbedingt in den Freundeskreis der FPÖ oder der Rechtspopulisten zu rücken sind. Man muss dabei bedenken, wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, hey komm, lass probieren, ob das funktioniert, sondern wir hatten Material durch diesen Bodyguard, das zwar nicht beweiskräftig war, aber doch eindeutig war. Und darauf haben wir aufgebaut. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, hey, die FPÖ ist scheiße für uns und lass mal schauen, was geht. Sondern wir haben halt gesagt, okay, gut, wir sind uns eigentlich absolut sicher, dass der korrupt ist, aber wir können es halt momentan noch nicht wirklich beweisen. Was oft ein Problem bei Korruptionssachen ist. Ja. Das ist ein klassisches Problem, das haben wir auch letztes Mal irgendwie, jetzt, wie ich mich mit Journalisten doch immer wieder unterhalten habe, haben die gesagt, hey, du hast keine Ahnung, wie oft zu uns Leute kommen mit den wildesten Geschichten von Korruption. Und dann sagen wir ihm, okay, Beweise. Und er sagt, meine Zeugenaussage. Und der sagt, ja, was soll ich mit deiner Zeugenaussage, was bringt mir das? Und das ist halt das Problem bei Korruption. Korruption ist halt eines der wenigen Delikte, wo eigentlich kein Opfer da ist. Ich meine, es gibt schon Opfer natürlich, die Gesamtheit, das Volk, die Bevölkerung, wie auch immer. Aber das Problem, es gibt also kein Opfer, das jetzt sich beklagen würde. Weil im Endeffekt, wenn Korruption funktioniert, sind alle Seiten zufrieden. Und deswegen ist Korruption so ein einerseits wahrscheinlich anziehendes Delikt, wenn du so willst, oder apartes Delikt für manche Leute. Und auf der anderen Seite so schwer dann wirklich zu verurteilen. Es gibt halt oft Gerüchte über Korruption und auch Sachen, die wohl rational klar sind, aber halt gerichtsmäßig nicht beweisbar sind. Und das spielt wohl sicher mit einer Rolle.
Also, ihr wart euch die ganze Zeit sicher, das klappt. Ihr hättet sonst den Aufwand auch nicht betrieben. Also der
nee, ist eine Menge Geld reingeflossen.
Schon wirklich enorm und das Ergebnis. Ja, sehenswert kann man sagen. Habt ihr damals schon damit gerechnet, welchen Impact das haben würde?
Nee, schon der Punkt war, also wir wollten ja eigentlich, was wir immer die ganze Zeit erreichen wollten, war den Strache strafrechtlich für seine angenommenen korrupten Handlungen, muss ich mal sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, zu belangen. Und die Idee war also, der Bodyguard hatte Material und eine Zeugenaussage, die aber nicht beweiskräftig war. Die Idee, warum das Video entstanden ist, war, um den Bodyguard glaubwürdig zu machen. Was wir also machen wollten, war, der Bodyguard sollte, der verlangt auch noch eine Absicherung, aber ein anderes Thema, der sollte also in die Öffentlichkeit gehen und der war Polizist gleichzeitig. Das heißt, er hatte sein Amt halt verletzt, indem er nicht sofort das selber gemeldet hatte. Also hat er sich schon mal strafbar gemacht, was natürlich seiner Glaubwürdigkeit nicht unbedingt zuträglich ist. Und der hätte also in die Öffentlichkeit gehen sollen mit seinen Vorwürfen und seiner Zeugenaussage, worauf der Strache dann natürlich gesagt hätte, hahaha, kann ja jeder erzählen und ein paar blöde Fotos kann auch jeder bringen. Und in dem Moment, wo er dementiert und sagt, das ist alles scheiße, das ist alles manipuliert, dann legst du das Video hinterher und damit ist er dann richtig am Arsch, sag ich mal. Mhm. Und das ging aber, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis das Ding dann endlich 2019 rauskam, weil eben diese Zeit die ganze Zeit versucht wurde, diese Situation herstellbar zu machen, dass der Bodyguard eben gewillt ist, der war jetzt, weiß Gott, nicht ideologisch motiviert, sondern der hatte so einen gewissen gekränkten Stolz, ein bisschen Rache gelöst und sonst was aus diversen Gründen gegenüber dem Strache, aber er war jetzt sicher nicht irgendjemand, der so quasi den Strache unterwandert hatte und jetzt dann als politischer Idealist aufstehen wollte und der Welt die Wahrheit zeigen wollte. Das war sicher nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz war er ein Whistleblower und ich fand es nicht illegitim. Der Wunsch nach Absicherung war für mich jetzt nicht illegitim.
Das finde ich nämlich auch mal wichtig zu besprechen. Der hat also im Prinzip darum gebeten, einen Geldbetrag zu bekommen, dafür, dass er letztendlich sein Leben ruiniert.
Ja, also was er wollte jetzt auch keinen Geldbetrag haben. Er hat gesagt, schau, das wird mir eine Anklage einbringen. Ich verliere meinen Job wahrscheinlich, meine Pensionsbezüge, alles. Ich habe Frau, Kind etc. Aber was er wollte oder was zur Diskussion stand, war sowas wie eine Art Treuhandkonto. Was gesucht wurde, war also die Einrichtung eines Betrages, den er definiert hatte, der sich danach sogar halbieren ließ, aber trotzdem nicht erreichbar war bei Weitem. Der war auch relativ hoch, also wollte anfänglich 2,5, was ich weiß, dann 1,25. Und der Punkt war, also es hätte dann quasi ausgeschüttet werden sollen, eine Art Treuhandsystem, Escrow-Service-mäßig, der geht, macht seine Aussage, wird belangt und dann fängt an, das Geld zu fließen nach Bedarf. Das war jetzt nicht, dass man sagt, hey, komm, hier ist ein Koffer Bargeld. Plus muss man dazu sagen, ehrlicherweise auch noch, weil das Leute so immer bruskiert, warum jemand jetzt irgendwie siebenstellige Beträge haben will, so ein Geld muss auch noch versteuern auch. Also nicht so, also das ist nicht der Gutierrez, dem du Schwarzgeld gibst, sondern der zahlt 50% Steuern weg davon nachher und dann ist das finde ich jetzt, ich meine, natürlich kann man es besser finden, wenn der irgendwie sagt, okay, ich will abgesichert sein, oder ich will das aus ideologischen Motiven machen und egal, was passiert. Aber ich finde es jetzt nicht illegitim, wenn jemand sagt, okay, schau, am Ende des Tages muss ich nachher weiterleben. Weil auch ich habe die Erfahrung gemacht, also das hat schon recht beachtliche Konsequenzen, wenn man sowas macht und kostet auch eine Stange Geld. Und ist also, ja, fand ich sicher, wäre es wünschenswert gewesen, wäre anders möglich gewesen. War es dann am Ende nicht, lange Sache kurz gesagt. Und deswegen kam dann eben zur EU-Wahl dann das Ibiza-Video raus, weil das dann eigentlich so der letztmögliche Termin war, wenn man internationale Aufmerksamkeit haben wollte, auf absehbare Zeit. Da war Strache dann schon in der Regierung, was auch so ein Problem war, weil davor hatten wir einen Oppositionsführer auf Video, wo er mehr oder weniger sich halt blamiert und korrupt ist, oder mutmaßlich korrupt ist. Und jetzt hatten wir einen Vizekanzler auf Video, dem seine Partei auch noch das Innenministerium und das Verteidigungsministerium innehatte und damit alle sicherheitsrelevanten Behörden. Und dem seine Partei eine unglaubliche Nähe zu Putin-Russland pflegte und diverse Gerüchte im Raum standen, dass da engste Verbindungen bestehen sollten. Was auch nochmal ein Problem ist, weil natürlich, wenn das so wäre, angenommen, es gilt auch hier die Unschuldsvermutung, dann wären die Russen wahrscheinlich nicht sonderlich erpicht drauf, dass man ihnen genau das ins Gesicht drückt, was sie auch lustigerweise nicht waren, weil tatsächlich hat sich dann der Kreml gemüßigt gefühlt, sich zu äußern. Bezüglich des Ibiza-Videos. Und wenn sich der Kreml dann offiziell zu was äußert, dann weißt du, dass du ziemlich weit auf den Radar aufgepoppt bist. Und vielleicht auch andere Probleme hast als nur die FPÖ.
Ja, vor allem die Russen, die wissen, wie sie mit Problemen im Ausland umgehen können. So.
Ja, ja, hat man gemerkt. Also etwas, es war die Zeit von Skripal etc. Also es war schon, da kam der Marsalek daher und ist mit der Novichok vor mir spazieren gegangen.
Du hattest also schon durchaus berechtigte Angst vor der Veröffentlichung.
Ja, also das war auch mit ein Grund, also es war tatsächlich nicht so, dass ich jetzt, es gab sicher auch Momente, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ist einfach zu riskant, lass stecken. Es war so ein permanenter Kampf auch mit mir selber und mir war mehr als bewusst, dass es, ich meine, mir waren nicht alle Auswirkungen bewusst, aber mir war schon klar, dass das mein Leben kräftig in die Tonne kippen wird, mal für das nächste Zeit.
Hast du es denn bereut?
Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich, weil es ist einfach, es ist so viel Scheiße, sage ich mal ganz offen, salopp gesagt, an die Oberfläche gekommen, die sogar für mich tatsächlich undenkbar war, also denkunmöglich. Da sind Sachen passiert, offenbar, die so absurd sind und so grenzwertig sind, dass es einfach, es gibt so ein Limit bei allem, also es gibt so ein Limit, wo man irgendwie Sachen akzeptieren kann und wegschauen kann und dann gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, hey, ist zu viel. Und der Punkt war einfach erreicht. Es gibt sicher Sachen, die ich bereue bei der Durchführung, also speziell hinsichtlich dessen, dass wenn ich es nochmal machen müssen würde, dann würde ich es mit professionellen Dienstleistern anlegen. Ich habe tatsächlich auf Bekannte und Freunde zurückgegriffen und die haben relativ harte Repressalien teilweise auch erfahren. Mhm. Und das war auch sicher teilweise ungefragt. Also es war jetzt nicht, die haben nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, hey komm, wir machen jetzt das und das ist der Plan. Und die haben gesagt, hey, ich bin dabei. Die haben gesagt, hey komm, ich brauche einen Gefallen, kannst du jenes machen. Und die sind dann auf einmal auch irgendwie da multiple Haus durchsucht worden, sonst irgendwas. Das ist halt alles nicht schön. Nee. In den Medien verrissen worden, gehetzt worden. Mhm. Und die haben halt nicht wirklich, ich meine, sie wussten zwar ungefähr, warum sie da mitmachen, aber im Detail nicht. Und mit Sicherheit wussten sie nicht, worauf es rausläuft. Also klar. Da ist schon etwas, was man sicher auch irgendwie mit sich trägt. So gesehen, das mit Sicherheit bereue ich. Auch was andere Leute betrifft. Aber wie gesagt, also hört sich vielleicht dämlich an, aber die Zeit vor der Veröffentlichung war meine beschissenste Zeit. Also sogar die Zeit im Gefängnis war besser als die Zeit vor der Veröffentlichung, weil nach der Veröffentlichung war es so, weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann, aber es war, als ob so eine riesen Last von dir runterfällt. Mhm. Davor bist du halt die ganze Zeit, du tragst was mit dir rum, von dem du weißt, dass es irgendwie die Welt nicht verändert, aber zumindest viel Veränderung anstoßen wird. Und
vor allem passieren ja dann auch Dinge, die du dann gar nicht mehr unter Kontrolle hast, auf die du gar nicht mehr reagieren kannst, weil das ja schon passiert ist. Wie zum Beispiel, dass sie dann in der Regierung waren. Und sicherlich auch noch ein paar andere Aspekte.
Ja, nee, sicher. Also es waren viele Sachen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe vieles davon antizipiert. Also mir war schon klar, in welche Richtung die Angriffe bei mir gehen würden und welche Vektoren das sein würden. Ich habe dem auch versucht vorzubauen in gewisser Arten. Ich habe auch versucht, also ich hatte viel Zeit nachzudenken und ich bin ganz gut in strategischer Planung etc. Und habe also vieles davon antizipiert, manches davon abfedern können, manches davon hat mich komplett überrascht, manche Sachen. Aber im Generellen, sage ich jetzt, hat sich's im Rahmen meiner Erwartungen bewegt, mit einigen Ausreißern über die Amplituden hinaus. Aber mir war schon, also wenig von dem im Großen und Ganzen, was passiert ist, hat mich wirklich dezidiert überrascht. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so ist. Ich habe auch alles dafür getan, dass es nicht so ist. Aber es war jetzt nicht komplett undenkbar für mich vorher. Ich komme nun mal aus einer Branche, wo ich durchaus einen Einblick habe, wie Behörden arbeiten, speziell in Österreich. Und mir war schon klar, also ich weiß, meine Anwälte haben mich für verrückt erklärt, wie ich damals kam, die zuerst mal gesagt haben, hey, die werden mich zumüllen mit fingierter, zusammen erfundener Scheiße, die werden mich versuchen, mit allem zu belegen, was geht. Und ich habe gesagt, hey, komm, ist ein EU-Land, ist ein Rechtsstaat, ist am Ende wie Deutschland. Keine Chance. Ich sage, hey, glaub mir doch, ja, genau das. Und da kam es, es war dann tatsächlich, ich habe dann tatsächlich alle meine Anwälte bekehrt. Also ich habe Anwälte gehabt, die tatsächlich inbrünstig an den Rechtsstaat geglaubt haben. Und die nach meiner Verurteilung, wie mir gesagt wurde, dann irgendwie bei zugezogenen Jalousien eine Woche im Büro gesessen sind und niemanden sprechen wollten, weil ja die komplette Welt zusammengestürzt war. Weil ich gesagt habe, das geht nicht, das kann nicht sein. Und ich bin da deutlich zynisch eingestellt. Also ich habe schon Sachen gesehen in Österreich, die halt die meisten Leute zum Glück nicht sehen. Und ja.
Aber du bereust es trotzdem nicht. Du bereust es trotzdem nicht. Nee,
nicht die Tat, aber halt die Umstände.
Ich bereue es tatsächlich nicht.
Das also ist ja wichtig, das auch zu...
Nee, weil ich bin auch dann irgendwann so, ich bin jemand, der recht stur wird, wenn er der Überzeugung ist, recht zu haben. Und ich bin dann auch... Für mich war es ab einem gewissen Grad klar, dass ich Schmerzen oder leiden werde, wenn du so willst. Und dann habe ich halt gesagt, war so irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, dann lass mal. Und das hat eigentlich mehr dazu beigetragen fast noch. Also wenn die sich anders verhalten hätten, wäre ich vielleicht sogar nicht so entschlossen gewesen. Aber gerade diese Art und Weise, weil ich weiß, das erste, was passiert ist, es hat dann irgend so ein ultrarechter Blog die Wohnadresse meiner Mutter veröffentlicht, die dann mal gleich irgendwie Drohbriefe kassiert und ich weiß nicht was und ist attackiert worden, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und das war dann so richtig für mich, nachkommen, und dann lass sehen, dann machen wir. Weil davor, es war so, ich hatte eigentlich nichts zu verbergen, ich wäre durchaus bereit gewesen, mit gewissen Behördenstellen zu kooperieren. Das Problem war, ich habe sehr schnell mitgekriegt, welche Behördenstelle eingesetzt wurde für die Ermittlungen, und ich kannte das Umfeld dieser Behördenstelle gut, oder ganz gut zumindest. Und alles das, was sie halt, die Schritte, die sie gesetzt haben, waren so deutlich für sich sprechend, wenn man Ermittlungen versteht, dass mir klar war, dass das Ziel offenbar sein würde, mich,
darf ich dir retten,
egal wie, bitte, fertig zu machen.
Gar nicht so schlecht.
Kommst auf den Geschmack, ha?
Auf den Abend.
Na, zu dem Thema braucht man auch, also...
Ja, das hilft.
Also du wusstest, was
ich hatte Vermutungen, sagen wir so.
Ist Vermutungen.
Ich hatte Vermutungen, die Vermutungen haben sich bestätigt am Ende. Wie gesagt, es gab, mir war nicht klar.
Und die Ministerien waren ja auch in der Hand.
Naja gut, nee, die Regierung trat zurück. Also der Punkt ist, das Lustige ist, was wir tatsächlich unterschätzt hatten, mich und den Anwalt, wir haben immer gedacht, die FPÖ ist unser Problem. Also quasi, wenn wir schaffen, den Strache zu stürzen und die Regierung irgendwie zusammenklappt, dann ist unser Problem weg, weil die sind ja nicht mehr in der Regierung. Was wir komplett missverstanden hatten, ist, dass die ÖVP, also die Kurzpartei, mindestens genauso interessiert war, die Sachen so zu belassen, wie sie waren. Mittlerweile versteht man vielleicht ein bisschen warum, weil die diversen, nicht umsonst ist unser Herr Geniekind Bundeskanzler Kurz zurückgetreten und ist unter beschuldigten Status und sonst was, aber es war offenbar die FPÖ nur ein Teil des betreffenden Systems und wohl der kleinere Teil, wenn man ehrlich ist, und der wenig professionellere Teil auch. Und das war eigentlich das Problem. Also unser Problem war dann tatsächlich, dass eben diese Sonderermittlungseinheit, die sich da bildete sich in einer Zeit, wo kein Innenminister da war. Also was die Polizei hat tatsächlich eigenständig eine Soko gebildet, ohne Auftrag einer Staatsanwaltschaft, ohne irgendwas. Sondern die Regierung tritt zurück, der alte Innenminister geht, der neue ist noch nicht angelobt, das dauert so circa 36 Stunden. In diesen 36 Stunden geht das Bundeskriminalamt her und gründet eine Soko, ohne einen Auftrag, und besetzt sie mit Beamten von irgendwas organisierter Kriminalität, Drogen, Raub, Beamten, die die ein gewisser Ruf voraushält, sagen wir es mal so. Die nicht unbedingt normalerweise die klassischen Proponenten für so eine Soko wären, vielleicht auch. Also es sollen angeblich durchaus auch Dorfpolizisten dabei gewesen sein. Aber es wird wohl einen Grund haben. Und
Also ich starte
dürfen die das? Also du sagst, es ist so ungewöhnlich. Also nein, es muss normalerweise einen Auftritt geben.
Es muss einen Auftrag geben. Also normalerweise kommt eine Staatsanwaltschaft und sagt, hey, wir haben jetzt vor, die Staatsanwaltschaft ist die Hüter, die Leiterin des Verfahrens. Das heißt, die Polizei arbeitet für die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren. Mhm. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir wollen das machen und die Polizei sagt, okay, hier ist unsere Einheit X oder Y oder sonst was.
Bitte. Okay, aber der Staatsanwalt hat es ja gegeben, aber auch der darf nicht ohne Minister oder so.
Nee, aber die SOKO wurde gegründet, also noch nicht einmal da war noch kein Akt angelegt oder sonst irgendwas. Also die haben einfach gesagt, hey, wir werden eine SOKO brauchen und bevor uns jemand fragt, eine zu machen, gibt nämlich eine Behörde, die für Korruptionsermittlungen zuständig ist in Österreich, aber die wollten sie nicht. Sie wollten das Bundeskriminalamt haben. Was möglicherweise auch seine Gründe hat, aber wie auch immer, ich will hier nichts unterstellen. Aber sie haben auch das Bundeskriminalamt gekriegt und das Bundeskriminalamt hat dann gemacht, was es gemacht hat, in Exzessivität, wie ich behaupten würde. Also da gab es dann, weil der Punkt war, die gingen halt davon aus, dass ich der übliche dämliche Idiot bin, den sie so normalerweise zu tun haben. Und haben halt so, ja, mal, keine Ahnung, lass mal TÜs machen und lass mal halt da machen und lass
technische
mal,
Überwachung.
Ja, ja, mhm. Telefonüberwachung und lass mal Standortdaten, lass mal historische Nachrichten abfragen etc. Also so das übliche Einmaleins, sag ich mal.
Ja.
Kam nichts dabei raus, also gibt es so ganz, ganz kuriose, lustige Seiten im Akt, wo sie so schreiben, ja, der hat irgendwie ein Handy, das kostet 800 Euro, ist zu erwarten, dass er also nur die SIM-Karte wechselt und nicht das Telefon, haha, so in die Richtung gehend. Ist natürlich dann nicht passiert. Dann haben sie gedacht, okay, gut, wir kommen da nicht weiter. Aber das Lustige ist, sie haben auch nicht versucht, also uns zu kontaktieren. Sie haben meine Anwälte nicht angeschrieben, so quasi alle Vorladungen. Wir haben sie sogar kontaktiert, haben gesagt, hey, wir bieten euch an eine Einvernahme im Rechtshilfeweg in Deutschland. Ich komme nur nicht nach Österreich, keine Chance. Kein Interesse. Okay. Und dann kam es eben, dann sind sie weitergegangen und haben sich, da gibt es so was Lustiges seit 2019, das nennt sich das Institut der Europäischen Ermittlungsanordnung. Und ohne jetzt allzu tief einzusteigen, heißt das, dass ein EU-Land einem anderen EU-Land auftragen kann, eine Ermittlungsmaßnahme durchzuführen, ohne dass in dem ausführenden Land ein Richter da drauf schaut. Das heißt, wenn jetzt, angenommen, ein rumänischer Richter sagt, er würde gern die, keine Ahnung was, die Nutte von seinem Cousin in Deutschland finden und unterschreibt eine europäische Ermittlungsanordnung zu einer Telefonüberwachung in Düsseldorf, dann wird das gemacht von der deutschen Polizei, ohne dass der Richter anschaut.
Zugehören. Echt?
Ja.
Krass.
Europäische Ermittlungsanordnung. In meinem Fall war es dann halt, dass eine österreichische Staatsanwaltschaft und ein österreichischer Ermittlungsrichter unterschrieben hat, den Funkzellenabgriff von knapp 130.000 Teilnehmern in Berlin. Was auch nicht zum Erfolg geführt hat und eigentlich sogar dann nachher auch in Österreich als rechtswidrig anerkannt wurde. Hat aber nicht geholfen, weil es war schon mal passiert nochmal. Und so ging es dahin. Also sie haben dann die Funkzellen meiner Anwaltskanzleien abgegriffen. Bei Sixt haben sie einen Mietwagen, den ich gehabt hatte, sich tatsächlich liefern lassen nach Österreich und auseinandergebaut, um aus dem Navigationssystem Daten zu ziehen. Server in Litauen beschlagnahmt. Fluggastdaten von, ich glaube, knapp 6.000 Personen aus allen Flügen in dem relevanten Zeitraum Ibiza in ganz Europa gezogen. In Klarnamen, lustigerweise im Akt, was auch recht geil ist. Also wir wissen ziemlich genau, wer zwischen dem 23. und 28. Juni 2017 geflogen ist, falls jemand Interesse hat. ja. Das waren so die Ermittlungsschritte, die. Und da gab es natürlich noch eine ganze Menge an Hausdurchsuchungen. Also meine Mutter wurde mehrmals durchsucht und keine Ahnung, wer alle. Jede Ex-Freundin, die sie gefunden haben, von mir wurde durchsucht. Und,
ja. Welche Taten haben sie dir denn zur Last gelegt?
Ja, ursprünglich, das war ja ganz lustig, ursprünglich war eben Ibiza-Video. Jetzt muss man dazu sagen, in Deutschland gibt es im Gesetz festgeschrieben, dieses überragende öffentliche Interesse, das die verdeckte Aufnahme rechtfertigt. Oder die Veröffentlichung der verdeckten Aufnahme eigentlich. Das gibt es in Österreich nicht, das wird zwar angewandter Grundsatz, aber steht nicht dezidiert im Gesetz drin. Diesen Fakt haben sie sich so eigen gemacht, um ein Strafverfahren wegen verdeckter Weitergabe einer verdeckten Aufnahme zu machen. Das Punkt war aber, das Problem ist nun mal, die verdeckte Aufnahme hat in Spanien stattgefunden. In Spanien ist das Rechtssystem anders. In Spanien ist das Rechtssystem so, dass die verdeckte Aufnahme legal ist, solange man selber auf der verdeckten Aufnahme drauf ist. Was in dem Fall ja so war. Also man sieht mich ja.
Wusstet ihr das eigentlich vorher oder war das.
Ja. Wie man sieht dich?
Nee, ich bin also der Typ in der weißen Hose im Ibiza-Video, das ist meine Person.
Okay.
Also, zwar in etwas schlechterer Form damals, aber noch immer ich. und Das
wusstet ihr das?
Ja, weil mein Partner war Anwalt, der hatte, also wir haben das, das ist auch etwas, was die Leute missverstehen. Ich habe das, wir haben das relativ juristisch durchgeprüft vorher. Also ich bin jetzt nicht hergegangen und habe gesagt, hey komm, lass Gesetze brechen, weil es eh scheißegal. Mhm. Sondern wir haben gesagt, wie prüft das juristisch? Und wir haben da drei verschiedene Anwälte eingebunden gehabt, die jetzt zwar nicht gesagt haben, was wir machen wollen, aber die Aktionen, also die Tathandlungen gesagt haben, die es geprüft haben und alle gesagt haben, nee, am Ende des Tages wird das als legal anerkannt werden müssen, das ist nicht illegal.
Aber da habt ihr ja schnell reagieren müssen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, diese Ibiza-Geschichte kam ja da verhältnismäßig kurzfristig zustande, dass der Strache da hinfährt etc. Nee,
also wie viel hinfährt, Vorlauf? Das Problem bei der Kurzfristigkeit war jedes Mal eigentlich die Oligarchin. Also, wie gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer, da ins Detail zu gehen, aber der Punkt war, dass die halt einerseits nicht wirklich wollte, also die hatte überhaupt kein Interesse an der Sache, die hat keinen Bock auf die Sache gehabt, sondern ich habe sie halt gekniet, mehr oder weniger, und hatte irgendwie einen Gefallengut bei ihr, der dann aber auch irgendwann raufgebraucht war. Und die hat einfach keinen Bock gehabt. Und das war so jedes Mal so ein, weiß nicht, wenn du das kennst, wenn du jemanden bittest, ob er dir irgendwie hilfst, und der sagt, und dann zum letzten Mal sagt, ja komm, ich sag, mach ich halt. Und so war es halt dort, also die hat halt dann so 48 Stunden vorher, habe ich sie dann weich gekocht gehabt, und dann gesagt, ja komm, mach ich nochmal. Und da habe ich halt 48 Stunden Zeit gehabt, das irgendwie auf die Beine zu stellen, was rechtlich knapp ist. Was auch dazu geführt hat, dass ich dann diese Buchung Villa Ibiza mit Echtkreditkarte getätigt habe. Weswegen mir auch klar war, dass ich identifizierbar bin. Mhm. Was aber auch okay war in meinen Augen, weil tatsächlich ich der Auffassung dann irgendwann war, dass es sich mittlerweile, da ging es da ja nicht mehr um Schwarzgeldwaschung und so klassische Korruptionsdinge, sondern gibt es um Wahlmanipulation einer EU, also in Zeiten einer EU-Wahl. Und da war mir schon klar, dass das andere Interessen wecken würde. Und ich habe mir gedacht, tu dir einen Gefallen und schau, dass da jemand, der wirklich suchen kann und will, was findet.
Okay, aber in diesem 48-Stunden-Zeitraum habt ihr dann sozusagen auch noch diesen juristischen Check.
Achso, nee, der juristische Check, was wir machen wollten, war schon klar.
Nee, ich meine in Bezug auf Spanien, weil das ist. Nee,
Spanien haben wir schon vorher, wir hatten schon vorher am Radar. Mhm. Also wir wussten schon, dass Ibiza in Frage kommen würde. Okay. Ich wusste nicht, ob ich die Oligarchin habe.
Mhm. Das war der Punkt. Verstehe, okay. Ja, also jetzt kam es ja letzt, also wir sind ja jetzt im Prinzip hier so einmal so, okay, Ibiza-Video, die Fakten waren veröffentlicht, der Staat hat mehr oder weniger eigenmächtig, sozusagen ohne politische Führung beschlossen, jetzt müssen wir hier mal den Überbringer der schlechten Botschaft mal ordentlich durch die Mangel nehmen und alles hat sich auf dich fokussiert. Du hast dich in Deutschland wahrscheinlich auch erstmal verhältnismäßig sicher gewähnt, aber auch nicht so zu 100%, nehme ich an.
Naja, also der Punkt war, es gab ja tatsächlich, also anfänglich war es ja tatsächlich nur der Vorwurf der verdeckten Aufnahme. Das ist so ein.
Eben, darauf will ich die ganze Zeit hinaus.
Das ist so ein Kickerlitzchen.
Das ist ja überhaupt gar kein Vorwurf.
Ja,
also es ist einer, ich meine, hier so auf dem Camp wissen das alle. Aber wenn. Also, dass da jetzt ein dermaßener Ermittlungsapparat
nee, ging ja auch nicht, das war ja der Punkt.
Auch also, sehr erstaunlich, oder?
Nee, also, da, ja, ist Ermittlungsdruck, ja, aber damit kriegst du halt keine internationale Rechtshilfe. Dafür ist das Delikt einfach zu schwach. Und was dann passiert ist, sie sind dann dahergekommen, das war dann zu meiner Überraschung, also ich weiß, ich habe Ibiza veröffentlicht, war dann noch irgendwie so 2 Wochen im Lande, also Deutschland in dem Fall, und bin dann in einem lang geplanten Urlaub gefahren. Es war auf etwas komplizierten Wegen, aber nichtsdestotrotz kam zurück irgendwann im August 2019 und lese in der Zeitung, Strache ist erpresst worden. Zuckt mit den Schultern, denkt mir, aha, cool. Also bringt das nicht so Zusammenhang. Und das Lustige war, normalerweise hast du ja Akteneinsicht als Beschuldigter. Und in meinem Fall haben sie das zum Geheimakt erklärt, das heißt, sie haben keine Akteneinsicht gewährt. Das heißt, ich wusste eigentlich nicht, was sie mir vorwerfen, was sie tun, aber was sie gemacht haben, ist irgendwie. Auch hier muss man wieder vorsichtig sein, aber aus irgendeiner geheimnisvollen Quelle waren die Zeitungen immer bestens mit Akten gefüttert. Also im Gegensatz zu mir. Und haben also mir meine Akten quasi veröffentlicht in den Zeitungen, damit ich weiß, was los ist.
So nett eigentlich.
Ja, auch, eigentlich ne? Schon, ja. Aber sie haben es halt immer nur so teilweise veröffentlicht. Das war nicht so nett. aber wie auch immer, und da kam eben die Erpressung. Und dann war mir klar, hey, der behauptet, dass ich ihn erpresst habe. Und für mich war es komplett absurd, weil die ganze Zeit vorher, über den ganzen Frühsommer hinweg, laufen die Telefone meiner Anwälte und aller meiner Bekannten heiß mit irgendwelchen komischen Angeboten, hey, wir zahlen dir 2 Millionen, 3 Millionen für das Video, sagen nur, dass es der und der in Auftrag gegeben hat, gib uns das Video, keine Ahnung was. Da waren richtig absurde Angebote dabei, auch teilweise garniert mit schönen Drohungen und sonst was. Also die wollten unbedingt das Video. Warum? Weil am 22. August kam das Buch dieser Obermeiers auf den Markt, absehbar. Und der Strache wollte was, was er dem entgegensetzen wollte, weil Strache hatte noch immer die Hoffnung, dass er zurückkommen kann. Der wusste, dass das Buch für ihn natürlich nicht positiv ausfallen wird. Und er wollte das Video haben, damit er dort seine komischen Sequenzen rausschneiden kann, wo er sagt, aber es muss alles legal sein. So wie wenn du in eine Bank gehst und sie ausraubst und sagst, hey, ist alles legal, keine Sorge, die Waffe ist echt und ich will dich auch erschießen, aber alles legal. So ungefähr war der Schmäh, den Herr Strache probiert hat. Und das wollte er ihm belegen, deswegen wollte er das Video. Und zwar deswegen wollte er es bis zum Mitte, Ende August haben. Und als das nicht kam...
Mitte, Ende August, welchen Jahres?
2019. 19. Also direkt nachher.
Okay.
Und als das nicht passiert, geht dann relativ schnell von einer FPÖ-nahen, glücksspielnahen Blog eines Glücksspiellobbyisten eine Anzeige beim Bundeskriminalamt ein, in der behauptet wird, ich handle Drogen, ich habe den Strache erpresst, ich bin mit Waffenhandel, ich weiß nicht, so circa 16 ziemlich schwere Paragraphen. Belegt durch nichts, aber jetzt haben die Behörden die Möglichkeit, international tätig zu werden. Weil jetzt haben sie einen Vorwurf. Und die Argumentation des Vorwurfs ist, als sie landen in Strache vor und fragen Strache, wurdest du erpresst? Und er sagt, nein. Und die Argumentation des Bundeskriminalamts ist, naja, vielleicht schämt er sich es zuzugeben, er könnte trotzdem erpresst worden sein, deswegen ist der Vorwurf glaubwürdig.
Geil.
Ziemlich, oder? Und damit kam es ja nach Deutschland, nach Spanien, die Schweiz, nach Litauen und keine Ahnung, ich glaube es waren so 6-7 europäische Länder, wo sie aktiv geworden sind. Also die waren dann richtig geil unterwegs, die haben dann so in Malaga ein Büro aufgemacht und irgendwie Beamte nach Malaga gesetzt, 3 Monate lang.
Die wollten auch mal Urlaub machen.
Das ist absoluter Irrsinn.
Das ja.
Und okay, und damit haben sie sich dann sozusagen...
Ja, nee, es kam dann, also das ging dann so weiter, wir haben das natürlich bekämpft, wir haben dann Beschwerden ohne Ende gemacht, ich hatte dann recht streitlustige Berliner Anwälte, die da, wie gesagt, die Gepflogenheiten in Österreich nicht respektiert haben und dann alle angepisst haben mit ihren Schriftsätzen.
Ich habe eine Idee, welcher Anwalt das sein könnte.
Ja, ich wollte aber auch in Deutschland die Leute an. Ich wollte es nicht so aussprechen.
Ja, ja. Du weißt, wer ich meine. Der hat auf der Trauerfeier für Hans-Christian Ströbele das komplette Publikum beschimpft.
Ja, das hört sich so an. Das könnte zutreffen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Ich bin mir sicher, dass das juristisch alles astrein war, was er gesagt hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere...
Ja, nee, er ist ein genialer Jurist, aber er hat eine sehr eigenwillige Art.
Aber ja, die kommt in Österreich nicht so an, meinst du?
Nee, also die haben bis heute ein Verfahren gegen ihn laufen. Also die haben tatsächlich versucht, ihn nach Österreich zu einer Verhandlung zu zitieren und er hat gesagt, geht scheiße, ist das nicht zuständig für mich? Und ja. Aber er meint, er geht nie wieder nach Österreich. Also.
Okay, wie ist denn jetzt so der Stand in diesem Verfahren gegen dich? Also,
damals oder jetzt?
Naja, ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir jetzt schon alles sozusagen erzählt, was jetzt hier relevant ist zur Beurteilung? Nein, okay,
nein.
Gut, dann next.
Dieser Glücksspiellobbyist. Von dem, du erinnerst dich, Thomas hat im Logbuch noch einiges von diesen Glücksspiellobbyisten und dem sich dann anschließenden Verfahren erzählt, denn so viel sei gesagt, Julian wurde verurteilt.
Ja. Ja, also dieser Glücksspiellobbyist hat also Anzeigen eingebracht gegen mich ohne Ende und seinen Blog quasi damit befeuert, dass er behauptet hat, über Insider-Informationen zu verfügen. Was er tatsächlich gemacht hat, er hat sich also 2 ehemalige freie Mitarbeiter meiner Firma damals an die Hand genommen, die sich angeboten haben, gegen Geld ihm Informationen zu liefern. Diese Informationen waren zu einem großen Teil einfach erfunden und falsch. Das hat ihn aber nicht gestört, weil er wollte eigentlich nur möglichst nachteilige Informationen veröffentlichen können. Und so hat er halt dann also quasi die, je nachdem wie man es jetzt sieht, aber behaupten wir mal die freundliche Variante, Justiz vor sich hergetrieben, indem er quasi Exklusiv-Stories veröffentlicht hat, die dann sogar bis zur, keine Ahnung, großen deutschen Leitmedien seine Infos übernommen haben teilweise. Und behauptet hat, er hat halt irgendwie Zugänge, Informationen, Exklusivquellen, die behaupten, ich wäre im Waffenhandel tätig, hätte an einem Attentat mitgewirkt, hätte wäre Zuhälter gewesen, hätte Drogen gehandelt, hätte eine Hanfplantage gehabt, hätte keine Ahnung was, also so ziemlich rauf und runter das Gesetzbuch. Und hat das unterfüttert mit angeblichen Belegen, die ihm geliefert haben. Und einer dieser Belege nur zum Beispiel war das Bild einer Hanfplantage, das er beim BKA, also beim Bundeskriminalamt, eingereicht hat, wo gesagt, das ist eine Hanfplantage, die steht in Salzburg und die wird von Julian Hessenthaler betrieben. Und das BKA hat es dann also hergenommen und weil diese Leute da um diesen Glücksspiellobbyisten nun mal technisch nicht die intelligentesten Jungs sind, haben sie halt die Metadaten nicht gelöscht. Und kam halt irgendwie raus, okay, das Ganze ist irgendwie runtergeladen von der Badischen Zeitung von 2013 und zeigt eine Plantage, die irgendwie 2013 hochgenommen wurde. Und kann also irgendwie schwerlich mit mir zusammenstehen. Und dann passiert was Lustiges. Dann ermittelt also das Bundeskriminalamt tatsächlich wegen Betrug gegen diese zwei anderen ehemaligen freien Mitarbeiter von mir. Und das Opfer ist dieser Lobbyist.
Nicht du.
Nee, das Opfer ist der Lobbyist, weil sie haben ja von ihm Geld genommen. Sie haben ihn betrogen, indem sie falsche Informationen verkauft haben. Moment, Moment. So, jetzt durchsucht aufgrund, jetzt hört das Bundeskriminalamt also diese zwei Idioten ab, diese ehemaligen freien Mitarbeiter von mir, die gleichzeitig auch V-Leute derselben Abteilung des Bundeskriminalamts sind, aus der die Soko kommt. Langsam, es wird besser. Diese V-Leute unterhalten sich also auf offenen Telefonen, weil sie sich sicher wähnen, weil V-Leute des Bundeskriminalamts, über Drogenhandel, den sie betreiben. Das BKA hört also jetzt 3 Monate lang den Koks-Deals dieser Leute zu und beschließt dann, hey, wir müssen eine Hausdurchsuchung bei denen machen, weil es geht nicht mehr. Das Problem war, das ist ein glamouröser Akt, wie das in Österreich heißt. Das heißt, der muss zur Ministerebene raufgetragen werden, zur Absegnung. Was das Bundeskriminalamt nämlich normalerweise sonst gemacht hätte, es hätte einfach seine V-Leute wahrscheinlich gedeckt, behaupte ich jetzt mal, es gibt die Unschuldsvermutung, und hätte einfach nichts gemacht. Aber es geht halt jetzt nun mal nicht, es ist zu hoch angesiedelt, wir müssen also eine Hausdurchsuchung machen. Und jetzt kommt der Witz an der Sache, die hören also 3 Monate lang Telefone ab, wo die irgendwie drüber diskutieren, hey, ich brauche noch 30 Linien und hast du noch weißes Papier übrig und keine Ahnung, so super geile Codes. Und das Bundeskriminalamt geht also jetzt und sagt, hey, wir brauchen Sondereinsatzkommando Cobra und keine Ahnung was, weil die sind vielleicht bewaffnet und ich weiß nicht was, was sie auch waren. Und der Durchsuchungsbefehl ist ausgestellt wegen Betrug. Also sie durchsuchen nicht wegen Drogenhandel, den sie 3 Monate abgehört haben, sondern sie durchsuchen wegen dem angeblichen Betrug gegen diesen Lobbyisten. Finden bei der Freundin des einen 130 Gramm Koks in einem Staubsaugerbeutel. Langsam.
Das saugt man ja auch mal schnell weg.
Sage, Österreich ist speziell. Nee, warte, warte, es wird besser. Also, Staubsaugerbeutel, 130 Gramm Koks. Nehmen also diese Freundin, sagen, wem gehört das Koks? Sie sagt, das kommt von irgendeinem Albaner. Okay, dann setzen sie sich irgendwie, sagen, glauben dir nicht, wem gehört das Koks? Na, okay, es gehört meinem Freund. Woher hat das von irgendeinem Albaner? Okay. Durchsuchen diesen Freund, diesen ehemaligen Mitarbeiter von mir, finden dort irgendwie 10 Gramm Koks, eine Menge Waffen und sonstigen Schwachsinn und irgendeine geile, weil er einfach ein Genie ist, eine Aufstellung von seinen Ausgaben die letzten paar Monate, die so circa sich auf 30.000 Euro im Monat belaufen für Philipp Plane und keine Ahnung, was für Scheiße.
Der hat eine Rolle gespielt in unserem Vortrag gestern. Philipp Plane, das ist der Krypto-King.
Nee, der komische Designer drin da.
Ja, ja, der Designer, ist der, klar, mit so Glitzerschuhen.
Ja, genau, der.
14.000 Euro Schuhe.
Ja, ja, von dem hat er schon. Ja, von dem hat er
schon. Jetzt wissen wir endlich, wer bei dem kauft, aber Kartoffel wusste halt eh schon vorher. Wir
ja, nee, also, gut, also.
Wir haben ja die Verkaufsbox. Sag mal, wann die da eingekauft haben, gucken wir mal.
Die Welt da ist so klein.
Wir haben die Glocks ist im Akt drin, kannst du raussuchen. Nee, aber jedenfalls, okay, gut, die durchsuchen den auch. Der sagt, ja, das Koks ist für einen Eigenbedarf, die 130 Gramm bei seiner Freundin hat er keine Ahnung von woher kommen, weiß er nicht. Mein Name fällt nicht. Dann passiert was Kurioses. Das BKA, die es in Salzburg die Durchsuchung gemacht hat, mit Salzburger Einsatzkräften, setzt also diese Freundin von dem Typen in ein Auto und überstellt sie nach Wien. Separat von ihm. Und laut dem Akt, man weiß es jetzt nicht, weil es ist leider nicht protokolliert, dauert diese Überstellung 7 Stunden lang. Der Fahrtweg Wien-Salzburg ist so circa 2,5 bis 3 Stunden, je nachdem. In diesen 7 Stunden ist protokolliert, es wurden mehrere Pausen gemacht. Fertig, Punkt. In diesen Pausen wurden informelle Gespräche geführt. Fertig, Punkt. Sie kommt in Wien an. In Wien auf einmal ist ihre Aussage, das Koks kommt von mir und ich habe noch viel mehr geliefert. Und nicht von einem Albaner. Er bestreitet das. Er sagt, nee, das stimmt alles nicht. Und sie sagt auf einmal, ja, wir haben 6 Kilo Koks verkauft und irgendwie 1 Kilo kommt vom Julian. Okay. Die Polizei fragt nicht, woher die anderen 5 Kilo kommen sollen. Sie sagt, nur, wirklich vom Julian? Ja, vom Julian. Okay. Die Polizei fragt ihn, er sagt, nee, stimmt alles nicht, alles Blödsinn. Sie redet irgendeinen Schwachsinn. Sie macht dann im Laufe, die gehen dann beide in Untersuchungshaft, ewig lange, circa 9 Monate später ist ihr Prozess. In diesen 9 Monaten macht sie 11 Aussagen bei der Polizei und in jeder dieser Aussagen sagt sie was anderes, also nämlich so was kausal anderes. Also es ist irgendwann 2017 gewesen, nee, es war irgendwann 2018, es war Sommer, es war Winter, es war Linz, es war Salzburg, also man weiß es nicht. Jede Aussage differenziert von der nächsten. Sie hat mich bedroht, ich habe sie bedroht, man, ganz, also wie auch immer. Die gehen vor Gericht. Sie wird vor Gericht von der Richterin befragt. Und zwar normal, also vor Gericht ist es normal, dass man quasi zu den Vorwürfen gefragt wird. Das heißt, der Richter wird fragen, okay, die Staatsanwaltschaft behauptet, dass sie tralala, in ihrer Aussage haben sie das und das gesagt, was trifft zu? Die Richterin in dem Fall tut das nicht, weil die Richterin in dem Fall noch nie ein Strafverfahren geführt hat. Die Richterin will den Fall auch nicht. Sie versucht ihn 3-mal abzugeben, aber ihr wird er auferlegt. Warum auch immer. Und in diesem Verfahren nimmt die Richterin den Strafantrag der Staatsanwaltschaft, liest ihn vor und fragt sie, stimmt das? Und die sagt ja, 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 ja. Fertig. Er sagt nein, 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 nein. Sie bekommt für den zugegebenen Verkauf und Handel von knapp, glaube ich, 3,5 Kilo Kokain 6 Monate fix und 12 Monate auf Bewährung aufgebrummt, mit einer Vorstrafe wegen Drogen schon. Was erstaunlich, also das hat noch nie jemand gehört, glaube ich. Er bekommt 3 Jahre, weil er nicht zugibt. Dann passiert was ganz Kurioses. 3 Tage später taucht sein Freund und andere ehemalige Mitarbeiter, der nicht verhaftet wurde wegen Drogenhandel, beim Staatsanwalt auf und sagt, er möchte etwas zu Protokoll geben. Sein Freund, der jetzt 3 Jahre bekommen hat, hat gelogen vorher und er weiß, das stimmt eigentlich, dass ich schon die Drogen geliefert habe. Daraufhin geht der Staatsanwaltschaft zu dem Typen, der jetzt sitzt mit 3 Jahren. Es gibt wieder informelle Gespräche laut dem Akt mit dem Bundeskriminalamt, man weiß nicht, was geredet wird. Und dann stellt dieser Typ mit seinen 3 Jahren Strafe einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft, ob er denn die elektronische Fußfessel bekommen könnte, wenn er seine Aussage ändert. Schriftlich. Die Staatsanwaltschaft schreibt natürlich formell korrekt richtig zurück, wir versprechen nichts, je nachdem, wir werden sehen. Er ändert seine Aussage, sagt, nee, nee, ich habe vorher gelogen, es stimmt doch, ich habe Angst gehabt vor ihm, aber er hat mir die Drogen verkauft. 1 Monat später geht er auf Fußfessel raus.
ja. Und dann, mit anderen Worten, am Ende dieser ganzen Aussagegeschichte waren die so halbwegs frei oder zumindest nicht mehr ganz so eingesperrt und ja, die ganze Last lag auf dir.
Ja, weil sie haben bei so 9 Monate U-Haft, die Freundin von ihm hat 6 Monate bekommen, damit war sie schon erledigt, nach dem Urteil nach Hause gegangen. Er hat, nachdem er seine Aussage geändert hat, die Fußfessel beantragen können, hat also knapp 1 Jahr abgesessen von den 3 Jahren. U-Haft. Deswegen. So, jetzt haben sie also 2 Aussagen korrelierend, dass ich Drogen verkauft habe an sie angeblich. Die passen noch immer nicht ganz zusammen, aber wie auch immer, es reicht für einen Haftbefehl jetzt offenbar. Der wird uns aber nichts gesagt. Also der Punkt ist jetzt, wir kontaktieren monatlich die deutsche Polizei, die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, als auch die österreichische Polizei, sagen, hey, gibt es einen Haftbefehl? Wenn ja, da stellt sich auch kein Problem, nur nicht in Österreich. Sagen wir euch nicht. Wollt ihr ihn vorladen? Nee. Okay. In der Zwischenzeit bin ich irgendwo in Spanien unterwegs, bin gerade irgendwie mit dieser Wirecard-Show so ein bisschen beschäftigt und dann kommt eine Durchsuchung des Ferienhauses meiner Mutter in Frankreich durch eine Europol-Spezialeinheit. Womit mir relativ klar ist, okay, wenn eine Europol-Spezialeinheit da irgendwie ausrückt, dann muss ein Haftbefehl irgendwo liegen, das geht sonst nicht. Reden mit meinen Anwälten, die meinen, hey, komm zurück nach Berlin, besser für dich, weil in Berlin zumindest können wir dich halbwegs rechtlich schützen. Komm also nach Berlin, Zeiten von Corona, verschlungene Wege, kompliziert. Und setz mich mal in Berlin hin und mach tatsächlich das, was ich immer gemacht habe. Das heißt, ich gehe zu meiner Hausbank einmal die Woche, tätige Geschäfte am Bankschalter mit Ausweis, gehe auf Krankenkarte zum Arzt für irgendwie so Standarduntersuchungen, warte, ob was passiert, es passiert nichts. Also tatsächlich recht erstaunlich, wie ich nachher wusste, habe ich einen Interpol-Haftbefehl gehabt, aber offenbar kann man auch mit dem Interpol-Haftbefehl bei der Sparkasse Berlin am Alexanderplatz ohne Probleme Bankgeschäfte tätigen. Dann kommt irgendwann also der Zugriff. Ich merke, dass eine Observation rennt, die ich, ohne es jetzt im Detail gehen zu wollen, aus diversen Gründen nicht, also ich hätte die Observation wahrscheinlich entgehen können, das Problem wäre, dadurch wären andere Probleme entstanden. Ich denke mir, es hat keinen Sinn mehr, komm, lass. Schauen wir mal, was passiert. Packen Batzen Geld ein, packen frisches Handy ein, packen USB-Stick ein, frisch gewiped und gehen mal spazieren und werde dann auch vom BK Wiesbaden verhaftet. In Berlin. Tatsächlich, Hintergrund dessen ist, dass die Berliner Polizei, laut der österreichischen Polizei, die Berliner Polizei wird das natürlich dementieren, nehme ich an, aber ich bin trotzdem ganz dankbar, sich angeblich geweigert hat, irgendwie zu kooperieren nach diesen Funkzellenabgriffen, also zumindest nicht sonderlich aktiv war. Und deswegen das Bundeskriminalamt in Österreich ihre Kollegen in Wiesbaden gebeten haben, ob sie denn nicht irgendwie behilflich sein wollen könnten. Und die waren dann auch behilflich und haben mich also im Prenzlauer Berg dann verhaftet am 10. Dezember 2020. Haben mich nach Moabit über, also das heißt Tempelhof, glaube ich, ist das bei euch, das Polizeianhaltezentrum, oder? Berlin.
In der Knast in Berlin, oder?
Ja, das Polizeianhaltezentrum ist Tempelhof,
oder? Moabit ist...
Nee, Moabit ist das Gefängnis, aber davor gibt es dieses komische... Also wie auch immer, ich komme
nach Moabit, gibt's zugeben, überall. Das schon
mal gewesen zu sein.
Ja, also wie auch immer, ich komme nach Moabit, bin dann dort irgendwie so knapp 3,5 Monate, bekämpft die Auslieferung, stellt einen Asylantrag sogar in Deutschland, geht zum Bundesverfassungsgericht, weil sich die Berliner Gerichte weigern, die Auslieferung hinsichtlich politischer Verfolgung zu prüfen. Verliere alle Varianten, also auch beim Bundesverfassungsgericht, und werde dann zum Wirecard-Untersuchungsausschuss geladen, lustigerweise, im Bundestag.
Direkt aus dem Knast sozusagen.
Ja. Bin tatsächlich mit dem Justizbus zum Bundestag gefahren, in Handschellen, und wurde in Handschellen in den Bundestag reingeführt, in den Ausschussraum des Bundestags.
Können wir ganz kurz einen Exkurs zu Wirecard machen, oder führt das jetzt zu weit? Ich könnte mir vorstellen, dass sich jemand dafür interessiert.
Ja, also der Punkt dahinter war, dass Wirecard ist ja eine, wenn man sich damit beschäftigt, eine ziemlich österreichische Angelegenheit. Ich hatte tatsächlich einen Seitenlass. Ist es. Wird in Österreich auch nicht so gesehen, also so ähnlich wie die Deutschen haben uns überfallen. Hat Wirecard in Österreich auch nichts mit Österreich zu tun.
Das waren immer die Deutschen.
Nee, der Punkt ist, dass ich mich mit einem Seitenaspekt von Wirecard beschäftigt, der mir zufällig irgendwie über den Weg gelaufen ist, diese Libyen-Geschichte, Söldner-Truppen aufbaut. Und hatte da irgendwie ein paar Linien verfolgt, was mitunter auch mein Grund für meinen Aufenthalt in Spanien war, unter anderem. Aber ja, wie auch immer, also das war dann, ich hatte also so ein paar, in Wirklichkeit wahrscheinlich konnte ich ein paar Vermutungen, die der Untersuchungsausschuss hatte, bestätigen. Ich konnte jetzt keine sonderlich neuen Aspekte, glaube ich, hinzufügen. Ich konnte vielleicht ein paar Einblicke aus österreichischer Perspektive gewähren und auch vielleicht ein paar bekannte Gerüchte bestätigen oder dementieren hier und da. Das war es im Prinzip. Das Lustige an der Geschichte ist, ich erwähne es deswegen, weil die Österreicher krampfhaft versucht haben, meinen Auftritt im Wirecard-Untersuchungsausschuss zu verhindern. Der Punkt dahinter war, dass es in der europäischen Rechtsgepflogenheit üblich ist, dass die Auslieferung, selbst wenn sie bekämpft wird, maximal 3 Monate dauern darf. Mein Auftritt im Bundestag war exakt, ich glaube, 3 Monate und eine Woche später angesetzt. Die Österreicher haben darauf bestanden, mich auszuliefern. Der Bundestag hat gesagt, nee, wir wollen den Laden als Zeugen. Die Österreicher haben gesagt, nee, das geht nicht, ihr habt 3 Monate Frist, ihr müsst ihn ausliefern. Nee, wir wollen den Laden als Zeugen, nee, das geht nicht. Hinher. Bis die Österreicher gesagt haben, hey, wenn ihr nicht den ausliefert, dann zahlen wir die Auslieferung nicht. Weil normalerweise muss immer das Land, in das du ausgeliefert wirst, die Rechnung übernehmen. Hm. Und der Bundestag hat dann sagen müssen, ja gut, dann zahlen wir es. Also meine Auslieferung nach Österreich wurde aus Bundestagsbudget gezahlt. Weil sonst wäre es nicht möglich gewesen. Also nur um zu verdeutlichen, wie sehr den Österreichern es wichtig war, dass ich nicht dort meinen Mund öffnen kann. Ja, dann wurde ich also nach Wien überstellt. Wien war dann auch, ja, mein Gott, also von allen Gefängnissen, wo ich war, war Moabit mit Sicherheit das Beste. Und mir sagen alle Leute, Moabit ist wirklich scheiße.
In wie vielen Gefängnissen warst du denn schon?
Ja, jetzt 3.
Ach so.
Also Moabit, Wien, und dann bin ich tatsächlich nach St. Pölten verlegt worden zu meiner Verhandlung. Hm. Bin also auf Wien überstellt. Wien ist Einzelhaft, ist Sicherheitsabteilung, ist also die Abteilung, wo irgendwie alle IS-Terroristen, Mörder und sonst was untergebracht sind. Noch dazu dann dort in Einzelhaft, weil Sicherheitsbedenken geäußert werden. Bin dann dort knappe 3,5 Monate oder so Einzelhaft, was relativ anstrengend für den Kopf ist. Also ist irgendwie ungesund. Einzelhaft kann man nicht empfehlen.
Merkt euch das.
Ja, nee, also. So. Eine Woche ist angenehm, habt. Kannst abschalten und so, aber danach wird es anstrengend.
Ja.
Und wer dann, also schaffst mich aus der Einzelhaft rauszulösen, indem ich der Anstalt schriftlich meine Einwilligung gebe, mich auf eigenes Risiko in die Generalpopulation zu überstellen. Generalpopulation der Sicherheitsabteilung, so weit gesagt. Und bin dann dort, eigentlich war sogar ganz gut dann, sobald ich in die Generalpopulation war, war eigentlich ganz vergleichsweise angenehm, soweit Gefängnis halt
also
angenehm.
Mit den anderen Häftlingen zusammen heißt das?
Ja, also mit der, nee, also bist schon noch immer, aber du bist jetzt nicht mehr in einer, also davor war ich separiert.
Ja.
Ich hatte so eine Zelle, die keine Ahnung, was weiß ich was, so 12 Quadratmeter groß war oder so. Mhm. Und da geht halt tatsächlich die Klappe auf, du kriegst erst eine Klappe, geht zu, das war's. Es hieß kein Arsch. Und danach warst du halt in der Zelle mit anderen Leuten, das ist zwar nicht immer angenehm, aber zumindest irgendwie, also ein Mensch ist ein Herd, die am Ende des Tages, und wenn du lange irgendwie separiert gehalten wirst, dann fahrt einfach der Organismus zurück.
Ja, ja.
Du merkst einfach, der Kopf wird langsam, du wirst dumpf, du wirst apathisch, du wirst, hast Schlafstörungen, es ist, wie gesagt, nicht zu empfehlen einfach. Und
Folter, oder? Also ich meine, es ist doch schon Hardcore, oder?
Was ja, soll denn Folter, das bringen, ich meine, ich bin immer, also es ist wohl schon, die Methodik mag schon Folter und Methodik haben, aber ich bin immer vorsichtig mit diesen Foltersachen, weil tatsächlich gibt es Leute, die, also ich habe Leute auch sogar bei mir im Gefängnis gehabt, ich habe Syrer gehabt, die haben Narben am Rücken gehabt.
Klar, also steigerungsfähig ist das, aber es ist, sagen wir mal... Deswegen bin ich
immer so vorsichtig mit
Folter. Ja, aber ich meine, wenn das Hauptziel ist, jemand erstmal der Öffentlichkeit zu entziehen, dann muss man ja nicht gleich...
Nee, man muss ja, also man muss sagen... Der Deutsche Bundestag, speziell die SPD, hat Bedenken geäußert nach meinem Auftritt im Urschuss und hat Bedenken gegenüber der österreichischen Justiz geäußert und auch Sicherheitsbedenken. Die Österreicher haben das dann hergenommen als Grund, mich in Einzelhaft zu nehmen, aus diesen geäußerten Sicherheitsbedenken. Was ihnen natürlich entgegengekommen sein mag, aber nichtsdestotrotz, ich kann ihnen jetzt nicht den Vorwurf formell machen, dass sie mich also quasi als Bestrafung...
Also waren es wieder die Deutschen schuld.
Was haben die Deutschen für Sicherheitsbedenken geäußert?
Nee, also dieser
guter Zeuge, aber ansonsten gefährlich oder was?
Nee, umgekehrt. Nee, das,
um seine Person.
Sie haben Bedenken gehabt um deine Sicherheit.
Ja, ja.
Und deswegen haben sie sich. Ja. Ach so, um dich zu beschützen.
Ja.
So.
Ah.
Dem passiert hier nichts. Da passen wir auf. Da machen wir hier in den Zimmer.
Richtig. Ja. Gott. So, und dann kam auf einmal aus dem Heiteren, aus dem Blauen heraus, die Anklage wird in St. Pölten stattfinden, nicht in Wien, was komplett unsinnig war, weil also Wien war die ganze Zeit, Staatsanwaltschaft Wien war damit befasst, es gab keine Anbindung an St. Pölten, St. Pölten muss man dazu sagen, gilt in Österreich so als
relativ
rückständiges, rechtsorientiertes...
Also was meinst du mit St. Pölten, ist ein Ort?
Ist ein Ort, Provinzhauptstadt, also so wie, keine Ahnung, Bayern und München die Hauptstadt ist, halt St. Pölten die Hauptstadt von Niederösterreich. Niederösterreich gilt halt generell so vielleicht ein bisschen so
nennen wir
es mal rechtslastig vielleicht oder konservativ oder wie auch immer.
Okay.
Und St. Pölten ist nochmal so ein spezielles Pflaster darin gehend. Und auch das Gericht in St. Pölten gilt als sehr polizeinah. Also es gibt das Gerücht unter den Anwälten in Österreich, dass wenn die Polizei was anklagen will, dass sie gerne, wo sie wenig Beweise hat, aber gerne eine Verurteilung hätte, geht sie nach St. Pölten damit. Wie auch immer, St. Pölten war ausgerufen, meine Anwälte haben mir gesagt, hey, wenn du in St. Pölten angeklagt wirst, wirst du verurteilt, keine Chance. Bekämpfen wir das, wir haben es bekämpft, wir haben es wie immer verloren. Kam nach St. Pölten, dort komplett andere Show, also hab wieder erwartet, okay, jetzt fängt diese Einzelhaft an und so weiter, wieder gleiche Schmäh. Nein, überhaupt nicht, denen war das komplett egal. Also ich habe mich da reingeholt, so, da nimmt deine Sachen, geht da eine. Haben mich mal... In Gefängnissen ist es üblich, dass man nach Nationalität und nach Religionsbekenntnis zusammengelegt wird. Also war logisch, dass mit Österreichern zusammengelegt werden würde. In meinem Fall war die Kuriosität der Auswahl der Zelle dahingehend zu sehen, dass die anderen Insassen der Zelle allesamt wegen irgendwelchen Hass und Neonazi oder wie sagt man so, Wiederbetätigung heißt es in Österreich, also quasi
rückfällige Nazis.
Rückfällige Nazi-Verbrechen in irgendeiner Form verurteilt waren. Also der Einschlag war deutlich, sagen wir es mal so. Also die Hakenkreuzchen an den Betten auch. Und warum auch immer, jetzt kann es sein, dass es Zufall ist, kann auch einfach sein, dass irgendjemand gedacht hat, hey, das ist lustig, weiß ich nicht.
War halt nichts anderes frei, vielleicht.
So hat man es mir auch gesagt.
Ja.
Wie auch immer, also da wurde nicht sonderlich viel Wert auf jetzt diese Sicherheitsbedenken gelegt, offenbar. War aber auch eigentlich kein Problem, weil tatsächlich, wie ich drauf gekommen bin, im Gefängnis... Wenn so das Gefühl herrscht, du hast so quasi den Staat gefickt, dann bist du einfach geil.
Geil.
Gesteigerter Coolness-Faktor sozusagen.
Ja, also ist so wirklich, das kann mich wirklich nicht beschweren. Also ist, weil alle immer so gemeint haben, hey, bist du bedroht? Hast du Nein, überhaupt nicht. Die Leute haben mir Kuchen gebacken und ich weiß nicht
mehr. Knast?
Ja.
Echt, da kann man einfach so Kuchen backen?
Wir haben Zeit, Mann.
Nee.
Also, ja, aber haben die auch einen Ofen?
Nee, hast du nicht. Aber ich habe sogar selber gelernt. Nicht schlecht erklärt, wie... Im Knast kannst du dir ausleihen, das geht in Deutschland übrigens nicht, das einzige Nachteil, im Moabit musst du das tatsächlich bauen mit irgendwelchen Thunfischdosen und Docht und Öl in der Dose, aber du kannst dir Kochplatten ausbauen. Und wenn du jetzt zwei Kochplatten nimmst und zwei Pfannen hast und die quasi gegenverkehrt übereinander legst,
Nein, kannst du den Ofen bauen.
Und wenn du dann noch weißt, wie du einen Biskuitteig anrührst, was eigentlich nicht so schwierig ist, dann kannst du tatsächlich Kuchenformen backen. Und ich habe tatsächlich am Ende vierstöckige Torten gebacken. Also kannst du.
Echt, die rückfälligen Nazis haben dir einen Kuchen gebacken.
Nee, das waren die rumänischen Einbrecher.
Ach so. Alter, die Nummer hat sich schon gelohnt. Die Geschichten, die du erzählen kannst, dein Rest des Lebens einfach. Nee, unbezahlbar.
Die Nazis wollten mich mit dir zu Bam füttern.
Aber dann machen wir mal einen Kuchen zusammen.
Ja, können wir
machen. Zwei Kochplatten haben wir.
Geht super easy.
Ninos?
Geht wirklich super easy und kommt gut raus.
Alles gut.
Ja, ist noch Red Bull da, finde
ich. Ja, ich war gerade besorgt.
Also dafür, dass du kein Red Bull trinkst,
wollte ich gerade sagen, mach fest. Hat einen gewissen Suchtfaktor.
Ja, ist die Österreichisierung jetzt, ne? Also es kommt einfach.
Jetzt verstehst du, womit der Mathe Schitz seine Fußballclubs zeigt.
Ja, so läuft es. Das ist alle durch dieses Getränk paralysiert.
Ja. Damit wird Leipzig gezahlt.
Und Salzburg.
Und Salzburg.
Wie habt ihr, was gibt's noch? Gibt's noch geile Knastrezepte? Oder?
Ja, Knastrezepte gibt's eine Menge. Also, ich habe Kebabs gemacht. Es gibt im Knast das Essen erstaunlich schlechter, was es gibt ab und an, so einmal im Monat, ist Kochfleisch. Erstaunlich beschissen. Aber wenn du es trocknest, kleinschneidest, marinierst und abbratest, dann hast du sowas ähnliches wie Kebabfleisch tatsächlich.
Wie was, Entschuldigung?
Kebabfleisch.
Kebab?
Ja. Döner heißt es.
Döner.
Ah!
Sorry.
Ja, nee.
Österreich. Das geht gut. Also kannst du dann tatsächlich, also enormer Aufwand. Ich habe dann angefangen, Fleisch einzutauschen. Also ich habe dann tatsächlich auf meinem Stock angeboten, dass ich die Wäsche prioritär wasche, weil ich war in der Wäscherei dann nachher angestellt. Ich habe gesagt, hey, wenn ihr eure Wäsche wirklich schnell und sauber haben wollt, Fleisch bei mir.
Ist er auch so mit Alkohol selber braun, dass da der Hefen gehandelt werden oder so?
Gibt's, aber ist also weil ich meine, es gibt
halt, schon wirklich wollen,
die Leute ne? machen so die absurdesten Sachen im Gefängnis, also die hauen sich Sachen rein, die du nicht einmal, also da werden Medikamente missbraucht in einem Umfang, den du noch nie gesehen hast. Und Sachen gespritzt durch Kugelschreiber. Es gibt echt. Ist einfach nur unappetitlich.
Ja. Okay, wir bleiben nur. Also Kuchen.
Ist ja eine Familiensendung Kuchen, hier. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Alles gut. Mhm. Also wie gesagt, das war so Zeit dann in St. Pölten. Mir war schon dann Prozessbeginn. Der Prozess hat irgendwie 7 Monate lang gedauert. Waren x-fache Termine. Prozess lief ganz witzig, weil. Mir war eigentlich klar, ich wäre verurteilt und meine Anwälte haben so teilweise noch gesagt, hey...
Ich meine, das Ding, das stand doch auf dünn, also Tönen an den Füßen ist sozusagen noch eine Übertreibung. Ich meine, das ist ja eher so eine semipermeable Membran, auf der das Ganze aufgebaut ist.
Ja, aber das Lustige ist, ich meine, dass ich das als subjektiv Betroffener sage, ist logisch, aber wir haben da tatsächlich, also was da tatsächlich war und dafür bin ich auch ganz dankbar, gab es diverse NGOs, unter anderem Epicenter Works, die jetzt auch da sind.
Thomas.
Die dann tatsächlich sich die Mühe gemacht haben, nachdem wir ihnen den Akt zur Verfügung gestellt haben, den Akt durchzuschauen, weil wir halt allen gesagt haben, hey, das ist komplett absurd, das ist kafkaesk und die Journalisten halt alle gesagt haben, hey, das ist die Staatsanwaltschaft, die wird jetzt nicht irgendwer was zusammenfantasieren, die wird schon was haben, wenn sie sich anklagt. Wir haben gesagt, hey, die haben gar nichts, das ist kompletter Bullshit, aber es war halt ein 50.000 Seiten Akt und die Journalisten sind halt nun mal Journalisten und ein bisschen faul oft, Vor allem, das ist jetzt nicht mehr die große Story, ob ich jetzt verurteilt werde oder nicht. Das ist jetzt nicht mehr Ibiza-Video, wo man irgendwie eine ganze Redaktion dran setzt, Tag und Nacht, so à la Obermeier's Secret, das geheime Kämmerchen in der SZ, sondern das ist halt, ja, okay, geht er ins Gefängnis oder nicht? Mein Gott, setz mal halt irgendeinen Lokaljournalisten drauf an. Und die haben sich halt tatsächlich die Mühe gemacht, den Akt durchzuarbeiten und sind halt zu demselben Schluss gekommen und sind dann nachher, glaube ich, mit, ich weiß nicht, 18, 19, 20 anderen NGOs public gegangen, einen Tag vor Prozessbeginn. Unter anderem mit Amnesty International und haben halt gesagt, hey, der Prozess stinkt. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wir haben uns das angeschaut und das ist einfach, das macht keinen Sinn. Die Orte, die Zeiten, die ist alles so irgendwie. Im Endeffekt, die Anklage war, der hat irgendwann 2017, 18 irgendwo in Österreich bei drei Gelegenheiten Kokain übergeben in einer Gesamtmenge von 1,25 Kilo. Es ist nicht mehr möglich festzustellen, wo genau und wann genau. Aber wir haben Zeugen, die das prinzipiell bestätigen, den Vorwurf.
Nachdem sie schon 20 andere Geschichten erzählt
ja,
haben.
Ja, nee, doch schon, aber der Punkt ist, also sie sagen, sie können, normalerweise brauchst du für einen Tatvorwurf einen Tatort, eine Tatzeit, ja, irgendwas. Da waren zwei, und das Lustige war, wir hatten auch noch Beweise gefunden, dass die Geld kassiert hatten. Also es gab E-Mail-Verkehr eben, dass dieser besagte Glücksspiel-Lobbyist, der Novomatic, das ist in Österreich, die wird lustigerweise, um das zu verstehen, warum die Novomatic jetzt irgendwie relevant wäre, warum die sich da irgendwie einmischen sollte, weil was hat ein Glücksspielkonzern mit Ibiza zu tun?
Hochreguliert, oder?
Hochreguliert, ja. Es gab also offenbar Lobbying, die Glücksspielgesetze zu ändern bei, unter der Strache-Regierung, das ja. Aber warum dezidiert Novomatic? Weil der Strache in einem der wenigen veröffentlichten Sequenzen des Ibiza-Videos, die SZ veröffentlicht hat.
Der hat sie alle. Der zahlt sie alle.
Richtig. Das sagt Satz, er, ne? Die Novomatic zahlt alle. Und das war natürlich unglaublich nachteilig für die Novomatic. Es sind Strafverfahren eingeleitet worden und Ermittlungsverfahren und sonst was. Und die Novomatic ist dafür bekannt, dass sie mit äußerst harten Bandagen kämpft, wenn sie unter Druck kommt. Und deswegen, das ist jetzt kein Beweis und die Novomatic bestreitet es auch, muss man dazu sagen. Die Novomatic hat immer von sich gewiesen, dass sie je irgendwas damit zu tun hatte. Sie hat überhaupt kein Interesse an mir. Auffällig ist, dass dieser Lobbyist, der übrigens mittlerweile kurioserweise in einem anderen Verfahren wegen Anstiftung zu falscher Zeugenaussage verurteilt wurde. was wir ihm auch vorgeworfen haben, in meinem Fall war das komplett unglaubwürdig laut dem Gericht, weil warum sollte jemand sowas machen? aber wie auch immer, also dieser Lobbyist ist weiterhin tätig für Novomatic offenbar. Was kurios ist, weil ich habe tatsächlich in meinem Job für Großkonzerne gearbeitet und ich weiß, das ist aus meiner Erfahrung, Großkonzerne hassen nichts mehr als Bad Publicity. Speziell in diesem Art Umfeld. Und die Novomatic ist normal in Geschäftsfeldern tätig, die sehr sensibel reguliert sind, unter anderem in Amerika. Die Glücksspielkommission in Las Vegas ist bekannt dafür, dass sie bei Korruptionsvorwürfen sehr ungehalten reagiert, sag ich mal. Also normalerweise würde man davon ausgehen, dass ein Konzern wie die Novomatic aus reinem Eigeninteresse so jemanden abstößt und von sich weist. Ja, der normale, logische Schritt. Das ist nicht passiert, warum auch immer dem so ist, die Novomatic, wie gesagt, bestreitet das. Und es gibt auch keinen Beweis, dass die Novomatic damit zu tun hat. Nichtsdestotrotz, Glücksspiellobbyist hat also Zahlungen geleistet an diese Zeugen in Höhe von knapp, ich glaube, was war es, 100.000 Euro knapp, glaube ich, haben wir hochgerechnet. Das sind die belegten Zahlungen. Offen gesagt gehen wir davon aus, dass deutlich mehr waren. Aber wie auch immer, warum sind diese Zahlungen erfolgt und in welchem Umfeld, in welchem Umstand sind diese Zahlungen erfolgt? Der Punkt war, um ganz am Anfang zurückzugehen zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos, dieser Glücksspiellobbyist findet diese zwei ehemaligen freien Mitarbeiter von mir, trifft sich mit ihnen, die sagen ihm, hey, hey, wir können die Informationen geben, machen einen Vertrag mit ihm, wo drinnen steht, okay, wir liefern die Informationen, dafür zahlst du uns mal 40.000 Euro und du hast 10 Tage Zeit, die Informationen zu prüfen und wenn sie stimmen, zahlst du. Der unterschreibt das und zahlt am nächsten Tag 40.000 Euro. Wie auch immer die Information so schnell überprüft, weiß ich, die Information war noch falsch nachweislich, aber egal. und dann, ein paar Tage später, gibt es noch eine E-Mail, wo die ihm schreiben, hey, für 15.000 Euro sagen wir dir, wer die Oligarchin ist. Und er sagt, ja, super, schickt 15.000 Euro. Und dann gehen wir also zu Gericht und wir fragen also diese Zeugen, diese ehemaligen Mitarbeiter von mir, ihr habt 15.000 Euro bekommen laut E-Mail, damit ihr erzählt, wer die Oligarchin ist. Wer ist sie denn nun? Ja, wissen wir nicht. Ja, okay, aber ihr habt ja 15.000 Euro kassiert, habt ihr ihn betrogen oder was? Warum hat er dann gezahlt? Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, dann haben wir also diesen Lobbyisten vorgeladen als Zeugen und haben gesagt, okay, sie haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Euro an diese Leute gezahlt. Warum denn? Wofür denn? Also, sie haben sich mit denen getroffen, irgendwie eine Stunde lang auf einer Raststation und danach zahlen sie denen mal 40.000 Euro und ein paar Tage später 15.000 Euro. Was haben die in der ein, zwei Stunden geliefert? Das ist ja ein ziemlich guter Stundensatz. Nee, das ist nicht so zu sehen. Er hat die vier Informationslieferungen auf die nächsten 6 Monate hinausgezahlt. Okay, gut. was für Informationen haben, also was für verifizierte Informationen haben die denn geliefert? Naja, das kann man jetzt nicht so sagen, es waren schon wertvolle Informationen dabei. Okay. Moment. Dann sagen wir, okay, also für 6 Monate war diese erste Zahlung gedacht, ja. Warum haben sie 5 Tage später dann weitere 15.000 Euro gezahlt? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Okay, gut. Gibt eine E-Mail, wo drin steht, sie zahlen 15.000 Euro für die Identität der Oligarchen. Können Sie uns sagen, wer die Oligarchen ist? Nein, leider nicht. Könnte es sein, dass sie das Geld für was ganz anderes gezahlt haben? Nein, natürlich nicht. Der weiß das weit von sich. Das alles war für alle Anwesenden. Ich glaube, ich spreche da auch für die Prozessbeobachter, unter anderem da Thomas da hinten. War reichlich absurd. Der Richter hat das anders gesehen, so wie er so ziemlich alles anders gesehen hat als die anwesenden Personen in dem Gerichtssaal. Es lief darauf hinaus, dass nach 7 Monaten der Richter zum Schluss kam, dass ja, die Zeugen haben Geld erhalten und es ist unklar warum. Ja, es gibt eine Menge Zweifel an dem Verfahren. Ja, die Zeugen widersprechen sich permanent. Ja, die Zeugen bezichtigen sich gegenseitig als Lügner und dass sie Wahnvorstellungen haben und drogensüchtig sind und generell irgendwie schlechte Menschen. Aber genau das macht sie glaubwürdig. Moment. Warum?
Ja, weil, warum?
Wenn unser Vorwurf stimmen würde, dass das ein Komplott wäre, dann hätten diese Zeugen sich ja abgestimmt und würden beide ohne Widersprüche die gleiche Geschichte
erzählen.
Und weil sie das nicht tun, ist das Beweis, dass sie sich nicht abgestimmt haben und deswegen sagen sie die Wahrheit und daher schuldig 3,5 Jahre Gefängnis. Danke, Wiedersehen. Das war das. Also ich bin offiziell verurteilter Drogendealer. Wir sind dann...
Ganz kurze Frage. Diese beiden Leute, denen eigentlich nachgewiesen wurde, dass sie 6 Kilo gehandelt haben.
Ja.
Jetzt haben die gesagt, irgendwie 1,25 von dir. Mhm. Hat sich irgendjemand dafür interessiert,
wo die anderen 5 Kilo herkommen?
Nee, das ist lustig. Also das ist, ich habe ja viele Ermittlungsverfahren gesehen in meiner Zeit. So
es hat sich keine Sau für interessiert.
Nee, es gibt nicht einmal die Frage, woher. Also das Witzige ist ja, die haben ja damit argumentiert, diese zwei Zeugen, weil wir gesagt haben, okay, warum? Ihr habt am Anfang, der eine hat gesagt, das stimmt nicht. Ja, ich habe ihm keinen Koks verkauft, der hat seine Aussage geändert. Warum denn? Ja, weil er seine Seele erleichtern wollte, er wollte sich reinwaschen. Haben wir gesagt, ja, ist ja kein Problem. Glauben wir dir ja alles, du willst ein besserer Mensch werden. Dann sag doch, wer hat denn die anderen 5 Kilo geliefert? Ja, will er nicht sagen. Ja, aber warum denn nicht? Du willst ja deine Seele reinigen, was ist denn das Problem? Nee, will er nicht sagen. Hat dich die Polizei...
Wollte ich nur so ein bisschen reinigen. So ein bisschen. 55.000 Euro.
Ja, oder so wie viel auch immer. Es gibt die Unschuldsvermutung. Nee, der Punkt ist, also, es hat tatsächlich, wir haben ihn dann gefragt, hat dich die Polizei denn jemals gefragt, woher diese anderen 5 Kilo kamen? Nee, warum denn? Also es ist das erste Ermittlungsverfahren, das ich jemals gesehen habe. Ich habe eine doch nicht geringe Menge gesehen an Ermittlungsverfahren, wo sich die Polizei nicht dafür interessiert, woher 5 Kilo Kokain importiert werden. Ist vielleicht eine österreichische Spezialität, ich weiß es nicht, aber es ist eine der Auffälligkeiten des Verfahrens, sage ich mal. Eine der vielen. Ja,
du hast einfach zu wenig geliefert.
Ja, das kann sein. Fische, oder die haben einfach... Ich glaube, das Hauptproblem war tatsächlich, dass die Freundin von ihm einfach am Anfang davon geredet hat, dass 900 Gramm waren. Dann hat er schon irgendwie hochgedreht mit nicht jetzt nicht da. Das Problem ist, es gab tatsächlich, die waren so dämlich und haben Buchhaltung geführt. Und deswegen war es schwierig jetzt, dass irgendwie, also die haben es ein bisschen raufdrehen können, aber auf 6 Kilo sind sie einfach nicht gekommen. Warum auch immer die gute Frau gesagt hat, sie haben 6 Kilo verkauft, vielleicht stimmt das sogar wirklich und sie haben über die Jahre hinweg 6 Kilo verkauft, ich weiß es nicht. Aber irgendwie war es halt nicht möglich, mir die 6 Kilo zuzuordnen, auch nur fiktional offenbar. Aber es ist halt nichtsdestotrotz auffällig, dass es niemanden offenbar beim Bundeskriminalamt in Österreich interessiert, woher 5 Kilo Kokain kommen, aber gut, soll so sein.
Die waren irgendwie Mitarbeiter von dir?
Die waren freie Mitarbeiter. Also Punkt war, wir waren früher gemeinsam in einer Firma tätig, wo ich auch also quasi frei angestellt war. Und nachher, als ich meine Firma übernahm ich die als freie Mitarbeiter, weil die in ihrer Funktion als V-Leute extrem gute Zugänge zu den Polizeibehörden hatten. Und in Österreich ist es, wie man vielleicht im Wirecard-Fall gemerkt hat, ist guter Zugang zu den Behörden in Österreich, lässt sich ummünzen in guter Informationsfluss aus Behörden raus.
Oh Mann, ey.
Und das kann durchaus hilfreich sein, sag ich mal.
3,5 Jahre Urteil stehen jetzt am Ende des Verfahrens.
Ja, 3,5 Jahre Urteil, da sitze ich jetzt dann schon so knapp 2 Jahre fast. Also eigentlich nicht mehr, nee, Blödsinn, nee, 18 Monate oder so, 19 Monate. Wir gehen also in Berufung. In Österreich gibt es tatsächlich im Gegensatz zu Deutschland keine Tatsacheninstanz, keine zweite. Das heißt, der Punkt ist in Österreich so, das ist auch eine österreichische Spezialität, wenn du in Österreich verurteilt wirst und der Richter Es gilt in jedem Rechtssystem oder in jedem westlichen Rechtssystem gilt die freie Beweiswürdigung. Das heißt, es obliegt dem Richter, die Beweise frei zu würdigen. Das heißt, der Richter beurteilt unabhängig von der Beweislage, prinzipiell unabhängig von der Beweislage, in seiner Einschätzung das Gewicht der Beweise. Und in Österreich ist es nun mal so, dass wenn ein Richter in einem Verfahren, das einen Strafrahmen von 5 Jahren übersteigt, zu dem Schluss kommt, dass die Beweise so zu sehen sind, wie er sie sieht, kannst du das in der oberen Instanz nicht mehr bekämpfen. Das heißt, wenn ein Richter einmal sagt, der Zeuge ist glaubwürdig, obwohl er lügt, ist das so. Das ist zementiert. Das geht auch in der nächsten Instanz nicht mehr. Du kannst in der nächsten Instanz nur mehr die Formalität bekämpfen. Du kannst also sagen, der hat formale Fehler gemacht, der hat keine Ahnung was, und du kannst nicht mehr sagen, der Richter hat die Beweise falsch gewürdigt. Das heißt, wenn du einen verrückten oder einen sonst irgendwie anders motivierten Richter hast, aus was auch immer für einen Grund, der beschließt, er will ein komplett absurdes Urteil fällen, dann ist deine Chance, dieses Urteil aufzuheben, nicht gerade gut in Österreich, weil du die Beweiswürdigung nicht bekämpfen kannst. Das war in meinem Fall auch so. Das obere Gericht ist dann zurückgekommen und hat gesagt, nee, es war die Beweiswürdigung des Richters und es gibt 2 Zeugen und die mögen ja gelogen haben, aber wir haben am Ende nicht beweisen können, dass diese Zeugen Geld erhalten haben, um Falschaussagen zu tätigen, was wiederum eine recht juristisch, sagen wir mal, spezielle Position ist, weil wenn du...
Es gab immerhin Zahlungen.
Ja, nee, aber wenn du am Angeklagten jetzt sagst, du hast nicht beweisen können, dass es so ist, also quasi normalerweise muss der Staat muss dir beweisen normalerweise.
Ja.
In Österreich ist so quasi das Rechtssystem ein bisschen pervertiert, weil das in Strafverfahren oft so ist, dass du quasi dich frei beweisen musst. Also es kommt ein Vorwurf und dann wird von dir erwartet, na, beweis mal, dass es nicht so ist. Das Problem ist, ich habe das auch vor Gericht vorgebracht, weil tatsächlich die Leute gesagt haben, naja, hey, wenn du es nicht warst, dann wirst du beweisen können, dass das nicht stimmt. Ich habe gesagt, na, Moment mal, der Punkt ist, der Vorwurf ist, irgendwann 2017, 2018 habe ich irgendwann entlang der Route Wien-München und ich hatte in München meine Firma, also jeder Mensch weiß, dass ich von Wien nach München pendel regelmäßig, auf der Route Wien-München 1 Kilo Kokain übergeben. Das ist so, wie wenn ich irgendjemanden hier sagen würde, irgendwann letztes Jahr bist du auf deinem Weg zur Arbeit stehen geblieben und hast jemanden getroffen. Das ist vielleicht falsch, aber beweis mal, dass es nicht so ist. Das ist ziemlich unmöglich. Und das war die Problematik an dem Vorwurf. Er war so inkonkret, dass er kannst dich frei beweisen. Du kannst Widersprüche aufzeigen, du kannst alles Mögliche, aber wenn du halt einen Richter hast, der sagst, je mehr Widersprüche, desto glaubwürdiger werden die Zeugen. Was willst du machen?
Keine Widersprüche mehr aufdecken.
Nee, es war ja das, was sie von mir wollten. Also es gab ja immer wieder so mehr oder weniger verklausulisierte Angebote, ich soll doch das Urteil akzeptieren, ich soll nicht berufen, dann kriege ich die elektronische Fußfessel und kann gehen. Es ging nicht darum, mich jetzt irgendwie, denen war komplett egal, ob ich jetzt 1 Jahr eingesperrt bin, 5 Jahre oder 10 Jahre, darum ging es nicht.
Die wollten
sagen, unwidersprochen in Zeitungen stehen haben können, hey, der Typ, der Ibiza gemacht hat, ist ein Krimineller. Und weil sie wussten, dass der Fall, den sie da verurteilt hatten, einfach so dünn ist, dass jeder, der ihn anschaut, gesehen hat, dass es schwachsinnig ist, war halt immer jetzt das Manko über der Verurteilung, dass die Hälfte der Bevölkerung sagt, naja gut, das ist ein bisschen seltsam, schaut irgendwie so politisch motiviert aus, und die andere Hälfte sagt, ey, scheiß Drogendealer, hat bekommen, was er verdient. Aber der Punkt ist halt, sie wollten es clean haben. Sie wollten einfach, kommt nicht nochmal auf die dämliche Idee, sowas wie Ibiza zu machen, weil es jetzt eh was passiert. Darum ging es. Und das ist halt, was wir ihnen nicht gegeben haben, was ich ihnen nicht gegeben habe, und halt, wofür ich aber am Ende auch relativ teuer gezahlt habe, weil der Unterschied war nochmal irgendwie 14 Monate obendrauf, die ich halt extra gemacht habe, weil du musst dann natürlich in Haft bleiben, solange die Berufung rennt, weil du nicht rechtskräftig verurteilt bist, solange du rechtskräftig verurteilt bist, hast du kein Anrecht auf bedingte Entlassung, etc. So gesehen, das war also die Problematik dahinter. Das heißt, dieser Widerstand hat mich nochmal 14 Monate Gefängnis extra gekostet.
Zusätzlich zu 18 vorher.
Nee, es war das erste Angebot kam vor dem Urteilsschluss. Also es wären insgesamt, hätte ich quasi 14 Monate weniger machen müssen, wäre mit 14 Monaten hätte ich gehen können. Weil die mir die Halbstrafe, wie es in Österreich heißt, also 50% nachgelassen hätten, plus die Fußfessel auf 12 Monate, dann bist du bei, keine Ahnung was, dann.
Also wie lange warst du jetzt insgesamt im Gefängnis?
28 Monate.
28 Monate Gefängnis, ey, fuck it. Und jetzt ist es aber
jetzt vorbei. Ich bin nicht im Gefängnis offen.
Ja, die Vermutung hatte ich schon.
Ja, Plot Twist. Wir haben mit den Lockpickern gesprochen.
Wir wollten nur kurz, dass du deine Aussage machst, dann kommst du wieder in den Knast.
Nee, also ich habe 14 Monate jetzt Bewährung offen, das heißt, die nächsten 3 Jahre, wenn ich theoretisch jetzt rein formal theoretisch bei Rot über die Ampel gehe, in Österreich zumindest, kann ich 14 weitere Monate ins Gefängnis eingesperrt werden. Was wohl so ein gewisses Damoklesschwert ist, deswegen bin ich auch so in gewissen Aussagen recht gehemmt und vorsichtig, die ich da tätige, weil auch sowas wie eine Verleumdung, Ehrenbeleidigung, Ähnliches dazu dienlich ist. Deswegen bin ich etwas vorsichtig in meiner Einschätzung von anderen involvierten Stellen und Personen, aber ja.
Und die Novomatik schaut sich natürlich alles an. Schönen Gruß an die Kollegen.
Sag mal, was hast du denn jetzt sozusagen, was nimmst du denn daraus mit? Also ich meine, du warst ja vorher wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen im Bilde darüber, wie so Österreich so drauf ist. Du hast ja schon gesagt, dass dich dann doch letztlich in diesem ganzen Prozess einiges überrascht hat.
Ja, nee, schau, der Punkt ist, dass, ich meine, mir war schon klar, wie Österreich drauf ist, aber ich hatte eben darauf gesetzt, und das war auch mit ein Grund, warum ich die EU-Wahl für ein sinnvolles Datum erkoren hatte, weil ich davon ausging, dass internationaler Druck oder Aufmerksamkeit die Österreicher darin hemmen würde, ihre komplette Perversität auszupacken, sag ich mal. Das war nicht so. Ich habe auch gelernt, dass wenn es um Rechtsschutz geht, solange das irgendwie innereuropäisch ist, brauchst du jetzt auch nicht allzu viel erwarten, jetzt irgendwie von der Bundesrepublik Deutschland oder so. Also die sind dann auch nicht irgendwie, solange es nicht die Bundesrepublik betrifft, sind die dann schon irgendwie groß vorab mit der Fahne schwenkend von wegen Menschenrechte und sonst was. Aber sobald sie selber involviert sind, sind sie dann auch recht schnell, dich irgendwie rauszuschmeißen, weil sie einfach den Stress nicht haben wollen. Also das habe ich schon auch gelernt und auch meine Anwälte, also ich weiß, ich hatte einen Anwalt, der lustigerweise auch den Assange vertreten hat eine Zeit lang, und der hat halt gemeint, ich habe immer gedacht, wenn der Assange in Deutschland verhaftet worden wäre, dann hätten wir ihn also geschützt, dann hätten wir ihn, und er sagt, mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Mittlerweile glaube ich, dass es genauso gelaufen wäre wie bei dir, weil sich der Staat einfach sich das nicht antun will. Wie dem auch sei, also ich glaube, was man aus der Sache jetzt genereller und breiter mitnehmen kann, ist, die Mechaniken, die wirken, sind meistens gleich, glaube ich. Das ist etwas, was man generell sagen kann, wenn man sich jetzt diverse, und ich will mich da überhaupt nicht vergleichen, also ich finde das immer, es gab ab und an jetzt immer wieder so Vergleiche, ich finde das, Ibiza ist Ibiza und alles schön und gut, aber es ist nochmal was komplett anderes, das Norden oder sonst und sonst was, der Vergleich ist ehrenvoll, aber ich würde ihn so nicht treffen wollen, aber wie dem auch sei, die Mechaniken sind trotzdem gleich, also der Punkt ist immer das Gleiche, es wird versucht quasi die Leute zu delegitimieren. Also jemand kommt, bringt irgendwas an die Öffentlichkeit, dann versucht man ihn zu delegitimieren, dann versucht man ihn unter Druck zu bringen, dann versucht man ihn mit irgendwelchen Vorwürfen mal öffentlich so in eine Ecke zu rücken, dass der öffentliche Rückhalt wegfällt, und dann versucht man ihn zu erledigen. Und das wird praktiziert, und es wird erfolgreich praktiziert. Ich glaube, das ist auch etwas, womit man sich, wenn man realistisch ist, auch wenn das vielleicht nicht wünschenswert ist, womit man sich auseinandersetzen sollte, nämlich dass eigentlich kaum ein Fall, zumindest mir bekannt ist, von einem Whistleblower, wenn man so will, und ich will mich jetzt auch da nicht unbedingt einreihen, aber ich sag's nur, der öffentlich bekannt wurde, der wo es gut ausgegangen ist, sag ich mal.
Und das also, hat ja auch Methode, ne?
Ja, ich sage, das ist die Methode. Also es ist auch da weniger der Rache, glaube ich, weil immer die Leute sagen, ja, nee, es geht um ein Exempel statuieren. Es geht einfach darum, dass du so bis zum gewissen Grad gehen kannst, aber so, wenn du was gewissen Grad überschreitest, dann ist einfach der Impuls, ein Exempel zu statuieren, und da ist es eigentlich schon fast teilweise gewollt, dass das Exempel möglichst absurd ausfällt, damit die breite Masse wahrnimmt, dass eben das, weil sonst könnte man sagen, okay, das ist einfach ein normales Strafverfahren, aber das ist schon gewünscht auch. Also diese Absurdität ist bis zu einem gewissen Grad, bin ich mittlerweile überzeugt, auch gewünscht, damit die Leute halt den Abschreckungseffekt sehen. Aber jetzt ist eben egal, wie unschuldig du bist, egal wie sauber du bist, egal wie moralisch edel, sonst was du bist erledigt, wenn du so einen Blödsinn machst. Und das ist, glaube ich, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, das ist, worüber man auch in breiterer Form diskutieren kann, was man auch diskutieren sollte und was man, weiß nicht, wie man es ändern kann, aber es ist definitiv etwas, weil, überleg mal, wie viele durchaus wirklich relevante, ich will jetzt nicht sagen Weltbewegungen, aber relevante Sachen in den letzten Jahren über Whistleblower rausgekommen sind. Jetzt überleg, wie viele Leute da irgendwo rumsitzen, die noch viel relevantere Sachen wissen, ja, und auch die, durchaus die sagen wollen würden, trauen, ja, und nicht trauen, weil sie eben gesehen haben, was Leuten passiert, wie mit ihnen umgegangen wird, was für Kosten sie tragen müssen, was für Konsequenzen sie zu tragen haben. Und das ist, glaube ich, also wenn man da was ändern kann, also wenn man wirklich jetzt sagt für sich, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ist alles super, wie es ist, und warum will man einem funktionierenden System rumfuschen, aber für den Teil, der sagt, okay, es ist nicht so geil und da gibt es irgendwie genug Sachen, die nicht gut sind, dann sollte man da vielleicht ansetzen, weil da gibt es mit Sicherheit, also immer wieder, am Ende des Tages, glaube ich, ist noch kein System von außen geändert worden, sondern immer nur von innen, wenn du so willst. Und also das ist vielleicht auch eine Analogie zu dem, was hier ist, wegen CCC. Im Endeffekt ist es, wenn ich es jetzt überspitzt gesagt, aber Hacking ist ja auch nichts anderes. Du gehst rein und von drinnen machst du es quasi. Und das ist das Gleiche. Also du wirst nicht von außen, wenn du gegen außen einfach nur dagegen rennst, dann wirst du vielleicht irgendwann einbrechen, aber du wirst, der Effekt ist nicht das Gleiche. Es ist immer effektiver, wenn du von drinnen rauskommst. Es ist am Ende auch das, was wir, was ich ja in meinem vorigen Job gemacht habe. Also wir haben es halt anders genannt. Ihr nennt es Social Engineering und wir haben es halt, keine Ahnung, Filtration oder was auch immer genannt. Aber der Punkt ist noch immer das Gleiche. Es passiert immer auf dem Gleichen. Du versuchst dich also nicht mit dem Kopf durch die Wand gegen das System anzurennen, sondern versuchst dich halt irgendwie mal zu integrieren und irgendwie anzupassen und dann von drinnen heraus zu wirken. Und das ist auch, glaube ich, der effektivste und effizienteste Weg und auch der weitestführendste Weg. Aber der Punkt ist, du musst es halt den Leuten noch ermöglichen, beziehungsweise ihnen Rahmenbedingungen schaffen, wo sie es machen wollen. Es gibt sicher genug Leute, die der Überzeugung sind, hey, es reicht irgendwann. Ich meine, Menschen sind am Ende Menschen. Und jeder hat irgendwann mal so das Gefühl in sich gehabt, hey, das ist einfach, das geht nicht mehr, das ist zu viel und das ist eine Sauerei und Schweinerei. Und dann sieht er halt so Leute wie, keine Ahnung, Assange oder was, der dann 7 Jahre lang irgendwo in einer Botschaft hockt oder was auch immer und jetzt da vielleicht irgendwie nochmal 100 Jahre on top kriegt. Und da überlegst du dir dreimal, klar. Und das sind so Sachen, glaube ich, die, na, darüber sollte man reden und diskutieren. Das sind, das, weil du wirst dem Impuls der Gegenseite, wenn du so willst, nicht vorbauen können, dass dieses Exempel statuiert werden soll und will. Aber wenn du es ermöglichst, irgendwie, dass solche Absurditäten nicht so leicht stattfinden, weil sie finden statt nur unter dem, wenn die Öffentlichkeit wegschaut, ja, oder sich blenden lässt mit irgendwelchen Fake-Vorwürfen, Delegitimierenden und sonst irgendwas. Beim Ende des Tages, das ist das, was uns vielleicht, und ich sage absichtlich uns, weil ich es nicht jetzt immer auf mich beziehen will, uns, gemeint im Anwalt auch, bei Ibiza gefehlt hat, war eben dieser öffentliche Rückhalt. Weil war auch unser Fehler, weil wir eben damals die Macht der Öffentlichkeit unterschätzt haben. Also wir sind eben nicht öffentlich gegangen und haben nicht öffentlich erklärt, hey, was, wie, wo. Auch mit anderem, weil wir eben noch diese Bodyguard-Infos zu verwerten hatten und das beides nicht gleichzeitig möglich war. Aber der Punkt nichtsdestotrotz ist trotzdem der, dass nicht jeder dieser Leute, die Informationen an die Öffentlichkeit tragt, wird perfekt sein. Die meisten sind es wahrscheinlich nicht. Viele davon mögen durchaus ihre Fehler haben und ich habe auch schon von, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, ich habe schon gehört, dass charakterlich manche davon nicht unbedingt die angenehmsten Leute sein sollen, aber das macht keinen Unterschied. Es geht nicht darum, dass du jetzt jemanden findest, der irgendwie ein super shiny white irgendwas ist, sondern der Punkt ist...
Die Zahl der perfekten Menschen ist auch sehr überschaubar.
Ja, absolut, der, außer also dir und
zu wenige von. Wie machst du jetzt weiter?
Tja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, ich bin ja jetzt im April rausgekommen und habe jetzt irgendwie so 8 Wochen oder was eigentlich selbst verschrieben gehabt, Medienrummel, einfach weil ich meine Sicht der Dinge darlegen wollte und habe mir dann eigentlich vorgenommen, irgendwie so einen längeren Campingurlaub zu machen, den ich nicht gemacht habe, das kann ich hier nachholen mit dem Zelt. So gesehen. aber nee, bastel an einem neuen Leben, wenn du so willst, und das ist kompliziert genug mit all dem Drum und Dran. Ich suche irgendwie, einerseits zu meinem eigenen Erstaunen, ist dieser Medienrummel, wenn du so willst, hat recht viel Anklang auch in Österreich gefunden, was mir sowas wie ein politisches Gewicht verliehen hat, bis zu einem gewissen Grad, dass ich auch durchaus geneigt bin, zu nutzen, bis so weit wie möglich ist und soweit ich die Gelegenheit dazu bekomme. Andererseits versuche ich halt auch noch immer irgendwie mir sowas zumindest zu bauen, was halt normal sowas wie Leben bedeutet, also Einkommen etc., was auch immer, Job. Und ich versuche momentan die Quadratur des Kreises. Ich versuche halt irgendwie einen Job zu finden, der mir erlaubt, irgendwie location-unabhängig zu arbeiten, im besten Fall, und gleichzeitig die Zeit und Möglichkeiten erlaubt, mich noch immer da politisch und sonst wie zu betätigen. Gleichzeitig bin ich in, weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu viel verrate, aber in den Anfangsstadien einer Gründung einer Plattform, wenn man so will, nennen wir es mal, mit ein paar anderen, glaube ich, zumindest in Österreich bekannten Gesichtern, um da weitere Thematiken zu bearbeiten, die da offen liegen, sag ich mal, mit Hinblick auf österreichische Politik etc. Da hoffe ich, dass da... Hoffe ich, dass wir irgendwann im Herbst so weit sind, dass wir da irgendwie starten können, on air gehen können, wenn man so will. Und ja, ansonsten Mein Gott, ich suche. Ja, wie gesagt, also Job suche ich noch immer, wenn da irgendjemand irgendwas weiß, was so location-unabhängig und teilzeitmäßig funktioniert, immer gern zu mir. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, jetzt dann danach, werde ich hoffentlich mal wirklich in Urlaub einlegen. Das ist so momentan das, was
da geplant. Würde ich empfehlen.
Das, ja, ja, absolut.
War ja nun wirklich ein wilder Ritt und das geht ja natürlich auch extrem auf die Psyche. Vielleicht so zum Abschluss, was ist denn so, was würdest du sagen, hast du gelernt über unsere Systeme? Ich rede jetzt bewusst mal nicht von Österreich, weil Österreich ist ja eigentlich auch nur ein Extrem unter vielen und letztlich reden wir ja hier über Machtstrukturen, die zwangsläufig da sind, die sich so nie wahrscheinlich komplett verhindern lassen und man hat halt mehr oder weniger krasse funktionierende Kontrollen, ja, also krasse Auswüchse und funktionierende Kontrollen. Manchen Staaten ist es irgendwie etwas balancierter, weil sie mehr Geld haben, mehr Tradition haben, was weiß ich, weil es aus irgendwelchen Gründen funktioniert, dann in anderen weniger, aber so mal jetzt so ganz allgemein gesprochen, was hat dich das gelehrt über unser Zusammenleben und über unsere Systeme, wie gut sie funktionieren oder wie gut sie funktionieren könnten?
Nur was ich gelernt habe, ist einerseits für mich, und das war etwas, was ich vielleicht in meiner Naivität so nicht wahrgenommen hatte, ist, dass Medien bilden Meinung und die Meinung ist oft gebildet durch nicht unbedingt perfekte Informationen, sage ich mal. Also ich war erstaunt darüber, was für Schwachsinn auch von Qualitätsmedien veröffentlicht wurde, einfach nur um irgendwas zu veröffentlichen, und das bildet dann aber halt die Meinung der Leute, setzt den Narrativ, weil irgendwo muss man seine Informationen bekommen. Ich habe gelernt, dass Fake News erstaunlich effektiv ist, wenn sie einfach oft genug wiederholt wird. Also das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Das ist komplett wurscht, wie schwachsinnig es ist, wenn du es einfach 100-mal in die Öffentlichkeit posaunst und es wird nicht widersprochen, dann ist es irgendwie auch nochmal Fakt einfach. Ist auch etwas, was ich so nicht wahrgenommen hatte. Ich habe gelernt, dass mehr prinzipiell gesprochen, dort, wo Intransparenz herrscht, also wo die Öffentlichkeit nicht hinschauen kann, passieren Dinge, die nicht passieren sollten, weil sie halt, weil es der einfachste Weg ist, sag ich mal. Das trifft auch auf Behörden zu, also es, ich glaube, es wird generell, da kann ich, glaube ich, bin ich relativ legitimiert dazu zu sprechen, es wird, glaube ich, generell vielleicht hier in dem Umfeld ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz dennoch, glaube ich, unterschätzt, wie weit Behörden Grenzen denen beugen, brechen können in ihrer Suche nach einem Ziel, das sie erreichen wollen. Ich glaube, es wird auch unterschätzt, wie die meisten oder viele Leute sehen Behörden so als ein monolithisches Konstrukt, und Behörden sind am Ende eine Ansammlung von einzelnen Charakteren, und diese Charaktere sind oft nicht die besten. Und ich glaube, das wird auch unterschätzt, wie sehr da auch persönliche Anonymitäten mitspielen teilweise. Also wie oft es auch einfach genügt, wenn du da irgendjemanden hast, der gegen dich ermittelt, arbeitet, sonst was, der dich einfach aus irgendeinem Grund nicht leiden kann. Das macht einen Riesenunterschied zu jemandem, der irgendwie dich ganz cool findet am Ende des Tages. Ich glaube, es wird unterschätzt, wie unkritisch Staatsanwaltschaften behördliche Ermittlungsergebnisse übernehmen. Also quasi ihrem Auftrag, die Ermittlungen zu prüfen, nicht nachkommen in Wirklichkeit. Ich glaube, auch das lässt sich generell behaupten. Das mag auch durchaus, das gibt es viele Gründe dafür, sicher die Unterfinanzierung, Überlastung, sonst was, aber nichtsdestotrotz ist es so, weil einfach Polizei ist Polizei. Ich sage immer, Polizei sind wie Hunde, die haben einen Spieltrieb und den wollen sie erfüllt haben. Und wenn sie ihren Spieltrieb nicht erfüllt kriegen, dann sind sie einfach bissig. Und ja, es ist so, also das ist zutreffend. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber es ist einfach so. Also das sind halt Leute, ich kenne das aus meinem eigenen Ding, wenn du an was arbeitest, willst du ein Erfolgserlebnis haben. Das Problem ist halt, wenn du dich verrannt hast und an etwas arbeitest, was nicht funktioniert, dann bist du halt frustriert. Und wenn du bei einer Position bist, wo du deine Frustration in einen Erfolg ändern kannst, indem du halt da einen Knopf drehst und da einen Knopf drehst, dann wirst du früher oder später relativ rasch Charaktere finden, die bereit sind, das zu tun. Und das sind dann so, das ist der Anfang von solchen Sachen. Weil ich glaube, man sieht das immer so als die große Verschwörung. Nee, ist es nie. Da haben sich vorher 20 Leute zusammengesetzt und haben irgendwie gebrainstormt, einen Masterplan gemacht, wie sie sich erledigen. Das sind einzelne Akteure, die Schritte setzen und der andere sieht, wie das funktioniert. Dann gehen wir noch, da setzen wir noch was drauf, da setzen wir noch was drauf. Und am Ende kommt sowas dabei raus. Und ich glaube, das ist, was man realisieren muss. Und da sollte man irgendwelche Strukturen bauen, um dem vorzubeugen.
Ja, Julian, ich sag mal vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine wilde Reise. So hoch motiviert und schwer bestraft.
Beides zutreffend.
Ja, also du hast auf jeden Fall ordentlich eingesteckt für ja, für uns alle eigentlich, ne? Und das kann man ja hoch anrechnen. Ich hoffe, es läuft jetzt besser für dich.
Ich auch. Dankeschön. Danke.
Es war uns eine Freude und Ehre und ich glaube, viel mehr haben wir gar nicht zu sagen.
Ja.
Teilweise kommen am Ende der Sendung manchmal Menschen zu Tim oder mir, die irgendwie zu viel Bargeld haben und uns bitten, dass dabei da beim Tragen zu helfen. Ich glaube, es ist klar, dass das nach dieser Sendung nicht an uns geht, sondern an Julian. Und
genau.
Ich glaube, damit können wir uns den wohlverdienten Abend verabschieden.
Können wir gemeinsam trinken, falls ich weiß.
Genau. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Logbuch Netzpolitik 466 live vom Chaos Communication Camp. Wir haben noch eine kleine Überraschung am Ende für euch.
Stimmt. Wir haben eine kleine Überraschung für euch am Ende.
Genau.
Ist die kleine Überraschung denn schon da?
Die kommt gleich. Ich sage auf jeden Fall erstmal, ja, genau, wir sagen erstmal,
was sagen wir denn mal? Sagen wir an, ja, müssen wir ansagen.
Jetzt sagen wir erstmal Tschüss.
Okay.
Erstmal sagen wir Tschüss. Also, vielen Dank fürs Zuhören, das war's, Logbuch Netzpolitik. Habt noch ein schönes Camp.
Stimmt, die Bonustracks werden ja nie angefragt. Tradition, dass die Bonustracks bei Logbuch Netzpolitik nie vorgestellt werden, sondern kommentarlos abgespielt werden. Aber ich erkläre es trotzdem. Vor 4 Jahren haben wir hier einen Live-Podcast gemacht im BER Village und da hatten wir zu Besuch Viktor und Sophia von Systemabsturz.
Das war nicht im BER Village, das war vor 8 Jahren. Das hieß vor 4 Jahren. Anders,
Three-Headed Monkey.
Genau, Three-Headed Monkey.
Ich sag doch nicht, dass ich schon so alt bin.
Entschuldigung.
Also, genau, vor 4 Jahren im Three-Headed Monkey Village, da wo früher BER war. Oh Mann, das ist ja da, Three-Headed Monkey. Und da haben wir mit dir und Sophia gesprochen und ihr habt danach ein Konzert gegeben. Kleines Konzert, ja. Und Viktor spielt jetzt wieder, allerdings mit seinem Solo-Projekt, das heißt Hitzefrei.
Ja.
Möchtest du noch was dazu sagen oder geht's einfach los?
Nö, eigentlich nicht. Ich spiele, genau, das ist so die Musik, die im letzten halben Jahr zu mir gefunden hat. Falls euch das dann gefallen hat, ich mache am Samstag um 16 Uhr am Marktplatz, gibt's noch ein bisschen mehr Musik. Und, ja, ne?
So ist das dann. Dann räumen wir jetzt die Bühne für Viktor. Vielen Dank.
Test, 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 yo. Ist das auch mehr so als Gag gedacht gewesen? Ja, haut rein. Halt, stopp, dieses Bild ist verboten. Halt, stopp, das hab ich gesehen. Halt, stopp, dieses Bild ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Wir haben irgendwann gemerkt, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Geht da nicht noch mehr? Ich meine jetzt nur taktisch. Auf einem Handy können Straftaten passieren und vor Kriminalität darf man nicht kapitulieren. Die schicken sich da auch politische Sachen. Ein Blockadeaufruf, da muss man doch was machen. Halt, stopp, dieses Bild ist verboten. Halt, stopp, das hab ich gesehen. Halt, stopp, dieses Bild ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Letzte Woche haben sich ein paar Leute überlegt, wie man den Scanner auf den Geräten umgeht. Warum sollte man das tun? Eine Straftat wird geplant. Wir müssen reagieren mit der harten Hand. Halt, stopp, das ist mit verboten. Halt, stopp, das hab ich gesehen. Halt, stopp, das Gerät ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Halt, stopp, das Gerät ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Halt, stopp, das Gerät ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Auf Graphen, einem Smartphone-Betriebssystem, hat es den Client-Side-Scanner nie gegeben. Auch die Messenger werden ohne Scanner installiert, weshalb die Prävention von bösem Hier nicht funktioniert. Wenn sich jetzt Menschen Bilder schicken, kann der Scanner sie nicht sehen und Kriminelle können einfach so Straftaten begehen. Da müssen wir was tun, die Lösung liegt auf der Hand. Die EntwicklerInnen zeigen wir alle an. Halt, stopp, das System ist verboten. Halt, stopp, das hab ich gesehen. Halt, stopp, das System ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Halt, stopp, das System ist verboten. Halt, stopp, das hab ich gesehen. Halt, stopp, das System ist verboten. Halt, stopp, das müsst ihr verstehen. Ein Kraftwerk blockieren, halt, stopp, links unten zitieren, halt, stopp, Geflüchtete retten, halt, stopp, bei Konzernen an Ketten, halt, stopp, ein Kraftwerk blockieren, links unten zitieren, Geflüchtete retten, bei Konzernen an Ketten, ein Kraftwerk blockieren, links unten zitieren, Geflüchtete retten, bei Konzernen an Ketten!
Yeah, das war's. War schön mit euch. Vielleicht sehen wir uns am Samstag um 4 am Marktplatz. Ich wünsche noch einen schönen Abend.